Gemäß dem hier ausliegenden Heft war der Vortrag ja schon im Juni, da haben wir ihn verschoben. In diesem Heft, kompakt, was ausliegt, sondern doch zum Vortrag die Gewerkschaft, sind zwei Artikel abgedruckt, die wir, der Gegenstandpunkt, in Nummer 4 des letzten Jahres veröffentlicht haben. Der DGB, 6 Jahrzehnte Dienstleistung an der nationalen Arbeit, ist die Artikelserie überschrieben. Zwei davon sind erschienen. Tarifpolitik und Mitbestimmung. Ein dritter und vierter Teil steht noch aus. Nämlich drittens Aufstieg und viertens Niedergang des DGB. Das bezieht sich jetzt, das muss man vielleicht hier sagen, auf die Geschichte des Deutschen Gewerkschaftsbunds West. Durch den Systemwechsel in der DDR ist natürlich die Geschichte des DGB nicht die Geschichte der Gewerkschaften hierzulande, also in diesen neuen Bundesländern. Deswegen will ich nicht einfach eins zu eins einen Vortrag über den DGB machen, sondern möchte eigentlich dem Vortrag was vorausschalten. Nehme hier kurze Besinnung, vielleicht Diskussion auch gleich zum Einstieg, ein paar Fragen zur Vorklärung, nicht zuletzt auch, damit wir uns darauf einigen können, welche Fragen wir eigentlich heute diskutieren und beantworten wollen. Das mag jetzt vielleicht etwas lehrerhaft klingen, aber es ist wirklich auch mein Interesse an euren Fragen, weswegen ich jetzt so mit Fragen losgehe. Erstens ist die Frage, was ist eigentlich eine Gewerkschaft? Die zweite Frage, warum gibt es sie? Normalerweise wird bei Umfragen nicht so angefangen, was ist eine Gewerkschaft und warum gibt es sie? Man wird angefangen mit der Frage, ich bin nämlich selber Industriesoziologe gewesen und habe auf dem Gebiet gearbeitet. Meinen Sie, dass Gewerkschaften heute noch notwendig sind? Oder meinen Sie, dass Gewerkschaften überhaupt notwendig sind? Also wollen wir mal so anfangen. Meint ihr, dass Gewerkschaften heute noch notwendig sind? Dann stellt sich natürlich sofort die Frage, warum und wofür? Die Frage ist deswegen wichtig. Denk mal dran, dass vor allem in neuen Bundesländern, aber auch in weiten Teilen der Alt-BRD ganze Regionen Gewerkschaftsorganisationsgrade von 10-15% haben. Die Prozent, die 100% sind damit immer gemeint, die Arbeitnehmer oder die Lohnabhängigen einer bestimmten Branche, eines bestimmten Gebiets. Das heißt, wenn man jetzt einfach so mal schlankweg hin sagt, jawohl, ich glaube, Gewerkschaften sind noch notwendig oder sind überhaupt notwendig, dann muss man der Zahl, dem Organisationsgrad entnehmen, das scheint offenbar Minderheitenmeinung zu sein. In neuen Bundesländern, wo ja früher praktisch alle flächendeckend organisiert waren im freien Deutschen Gewerkschaftsbund, FDGB, und der FDGB auch eine ganz andere Funktion hatte als im Kapitalismus, ist zwar der FDGB als Organisation übernommen worden vom DGB ohne F, trotzdem hat er schnell bemerken müssen, dass er im Wesentlichen Karteileichen übernommen hat und keineswegs eine Massenorganisation. Sonst wäre es auch nicht nötig, dass im Osten Teile einfach eingegliedert worden sind in westdeutsche Gewerkschaftsgliederungen, beispielsweise bei der IG Metall, Thüringen nach Hessen. Oder dass gleich drei Bundesländer sich eine Gewerkschaft teilen, Berlin und Sachsen-Anhalt. Oder das Nordland einfach dem Küstengebiet zugeordnet worden ist. Also wenn wir vielleicht die meisten Anwesenden hier der Meinung sind, Gewerkschaften sind schon nötig, Warum sind dann so wenig in der Gewerkschaft?
Nicht, weil die Erfolge zu wenig sichtbar sind im einzelnen Bereich.
Weil die Erfolge ausbleiben?
Ja. Es nützt mir nichts, wenn ein Tarifvertrag vereinbart wird und unser Betrieb ist in keinerlei Tarifbindung.
Genau. Also in der. In neuen Bundesländern ist es weitgehend oder in vielen Gebieten so, auch im Westen frisst sich das allmählich durch, dass der alte Flächentarifvertrag, wie man es genannt hat, also dass die Gewerkschaft mit den Arbeitgebern eines bestimmten Bezirks, das heißt Bundeslandgröße oder kleinere Größen oder größere, also halt bestimmte territoriale Einheiten, einen Tarifvertrag geschlossen hat, der für die ganze Fläche gilt, das heißt für alle Unternehmen in dem bestimmten Gebiet. Mit Ausnahme der Unternehmen, die nicht Mitglied im entsprechenden Arbeitgeberverband waren. Das war aber die Minderheit. Sodass die Minderheit, die nicht im Arbeitgeberverband war, weil alle anderen Betriebe sich daran gehalten haben, im Wesentlichen dann freiwillig Tariflöhne bezahlt haben. Das ist Geschichte in Westdeutschland. Das ist auch nicht mehr so.
Bitte?
Ungefähr, vielleicht nicht gleich schlagartig mit 89, aber 89 kennzeichnet seinen Wendepunkt, über den wir wohl noch reden müssen, woher das kommt. Im Osten sind die Tarifverträge von allem Anfang an, man weiß ja, dass die meisten, zumindest Großbetriebe im Osten, Filialen von westlichen Großbetrieben sind. Das heißt also, Großbetriebe, die im Westen daran gewöhnt waren, mit Gewerkschaften Tarifverträge abzuschließen, haben die Expansion nach Osten, die Übernahme von Betrieben dort oder Neugründung von Betrieben hier als Gelegenheit ergriffen, sich entweder von der Tarifbindung mit DGB-Gewerkschaften loszumachen oder gar nicht erst abzuschließen, oder aber ausgerechnet in der praktisch atheistischen DDR, Ex-DDR, mit der christlichen Gewerkschaft Tarifverträge abzuschließen, die weit unterhalb selbst der IG Metall und der anderen DGB-Gewerkschaften sind. Also wenn wir darüber reden müssen, warum ist das so? Das war die Antwort, die erste Antwort war, die Ergebnisse der Gewerkschaft, der Tarifverträge, werden weithin gar nicht beachtet. Warum werden sie nicht beachtet? Warum schreien die Arbeitnehmer nicht und sagen, ungerecht oder nicht in Ordnung? Wir möchten, dass wir so bezahlt werden wie die anderen. Und das ist auch so. Sollen sich das offenbar gefallen lassen, dass sie entweder tariffrei beschäftigt werden oder zu Dumping-Tarifverträgen der christlichen Gewerkschaft. Eigentlich ist die Antwort, die gelten sowieso nicht, nur eine halbe Antwort, nur erster Schritt dazu. Warum? Weil wenn was nicht gilt, kann man ja dafür sorgen, dass es gilt. Indem man zum Beispiel das macht, was Gewerkschaften ja als ihr eigenes Mittel kennen, nämlich die Arbeitsleistung zu verweigern, kollektiv. Man bräuchte ja bloß den Unternehmen, wie gesagt, die zum großen Teil vom freien Westen her gewöhnt waren, mit Gewerkschaften Tarifverträge abzuschließen und sich daran zu halten. Man bräuchte ja bloß einfach das alte Mittel wahr werden lassen. Wenn dein starker Arm es will, stehen alle Räder still und schon bleibt ihm gar nichts anderes übrig.
Oder das geht's? Ist ja wahrscheinlich das Problem. Denn früher diese Streikbeschäftigung,
dann also mit der Stärke ist ein Problem.
Bereitschaft zu kämpfen. Weil ich in den 90ern einen IG Metallstreik, der von den Arbeitgebern ausgesessen wurde, völlig ins Leere gelaufen ist. Und es ist schwierig zu streiken in der Region, wo man 20% Arbeitslosigkeit hat.
Das war der Streik um die 35-Stunden-Woche. In einer Region, wie du sagst, in der 20%, und das waren die gezählten Arbeitslosen, die ungezählten waren viel mehr, Und nebendran war Tschechien, nebendran war Polen mit Löhnen noch unterhalb von dem, was hier Reallohn in den neuen Bundesländern bezahlt wird. Also es ist schwer zu streiken bei 20% Arbeitslosen oder 30%. Es ist schwer zu streiken, wenn die Unternehmer drohen, wenn ihr meint, in Zittau Löhne haben zu wollen wie in Bayern oder Stuttgart. Da sind wir ganz schnell abgezittert nach weiß ich wohin, Karla Vivari und so weiter, nach Tschechien. Da sind die Löhne nämlich sehr viel tiefer. Also die Bereitschaft hat ja Gründe vielleicht. Vielleicht den Grund. Gewisse Machtlosigkeit. Der Streik, auf den du dich bezogen hast, war der Streik um die 35-Stunden-Woche, die IG Metall wollte, der im Westen, den im Westen gültigen Tarifvertrag um die Arbeitszeit, nämlich 35 Stunden, ausdehnen auf die neuen Bundesländer. Und da hat dafür ein Streik angefangen. Vielleicht kommen wir jetzt nochmal gleich ins Thema rein. Der Streik ist baden gegangen. Die 35-Stunden-Woche ist im Osten nicht eingeführt worden. Und im Westen in Folge erodiert. Da arbeiten auch nur die wenigsten Betriebe 35 Stunden. Entweder sie arbeiten wegen Krise gar nicht oder mit Kurzarbeit. Oder sobald Aufträge da sind, arbeiten sie vielleicht abrechnungsmäßig 35 Stunden. Aber de facto arbeiten sie 37, 41, 52, je nachdem, wie es der Betrieb dort braucht. 35 Stunden ist im Westen weithin eine reine Abrechnungszahl. Warum ist der Streik baden gegangen? Erste Erklärung wäre, bei 20% Arbeitslosigkeit streikt sie schlecht. Warum? Naja, man fühlt sich wahrscheinlich bedroht durch diejenigen, die außen stehen und jederzeit von den Unternehmern engagiert werden können, um einen zu ersetzen. Stimmt das so? Kann ein Unternehmer wirklich, also zum Beispiel diese Mogul sowieso, die Firma, die berühmte, die da sich besonders hervorgetan hat bei dem Brechen des Streiks. Kann man tatsächlich von heute auf morgen alle entlassen und alle lauter neue einstellen? Kann man offenbar.
Ich denke, wenn es Arbeitsverträge sind, ist der Arbeitsvertrag die Grundlage der Anstellung und nicht die Teilnahme am Streik oder so. Und von daher ist der Arbeitsvertrag ja bindend.
Ja, die antworten auf den Streik mit Aussperrung und sagen, wer nicht kommt, ist binnen 14 Tagen seinen Arbeitsplatz los. Wer dann binnen 14 Tagen nicht kommt, ist ihn los. Was müssten wir jetzt machen? Jetzt müssten die anderen streiken und sagen, machen wir nicht. Oder alle aufs Gericht rennen und klagen dagegen.
Was ist denn zum Beispiel ein Streik, der unrechtmäßig erklärt
wird? Bitte?
Was ist zum Beispiel, wenn ein Streik für unrechtmäßig erklärt wird, was ja dort schon gewesen ist in den letzten Jahren?
Ja, das war jetzt der Streik ist nicht für unrechtmäßig erklärt worden. Wenn ein Streik für unrechtmäßig erklärt wird vom Arbeitsgericht, dann wird die Gewerkschaft fahrersatzpflichtig, wenn sie den organisiert hat. Oder auch die Beteiligten. Bloß das war kein illegaler Streik, das war einer, der nach den Regeln des Tarifrechts und der gefestigten Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts organisiert und durchgeführt worden ist, der war nicht illegal. Aber Faktum ist, die Ostarbeiter haben sich nicht getraut. Aus welchen Gründen immer? War haben wir ja schon genannt. Sie haben sich erpresst gefühlt durch arbeitslose Kollegen, Ex-Kollegen, die jederzeit ihren Platz übernehmen. Aber vielleicht ist es bloß die halbe Wahrheit. gab nämlich eine Drohung von den Unternehmen. Und dann wäre man, die Drohung hieß, wenn ihr die 35-Stunden-Woche durchsetzt, dann sind wir sowas von weg aus der Ex-DDR. So schnell schaut ihr gar nicht. Wir wollen euch in der 40 Stunden oder gar nicht. Dann ist das Argument gar nicht mehr bloß, die Unternehmen wenden den Tarifvertrag nicht an, sondern die Unternehmen drohen damit, die Leute nur weiter zu beschäftigen zu den Konditionen, die sie festsetzen. Und dann hat sich offensichtlich hinreichend große Zahl der Beschäftigten in ostdeutschen Bundesländern für machtlos empfunden, vielleicht zu Recht, da will ich jetzt darüber noch nicht drüber urteilen. Ich will erstmal über den Punkt reden, was sich daran ausdrückt. Daran drückt sich nämlich ein Grundwiderspruch des gewerkschaftlichen Kampfs aus. Wer sich in der Gewerkschaft organisiert, mit der Absicht, die Gewerkschaft soll bessere Löhne aushalten, handeln, der geht davon aus, dass der normale Arbeitsvertrag und das normale Arbeitsverhältnis nicht ausreicht, also die Verpflichtungen, die er da eingegangen ist und die Verpflichtungen, die der Unternehmer eingegangen ist, ihm gegenüber, nicht ausreichen, um seinen Lebensunterhalt auf Dauer zu sichern. Die Gründung einer Gewerkschaft ist gleichgültig, wie bewusst die Leute sich dessen sind. Das Faktum der Gründung einer Gewerkschaft ist die Realisierung eines Bewusstseins, nämlich wir müssen uns zusammenschließen, um gemeinsam den Willen des Unternehmers so zu beeinflussen, dass er uns was bezahlt, was mehr ist als vertraglich ausgemacht ist. Kündigung des Arbeitsvertrags auf Zeit. Das ist ja Streik. Wir kündigen vorübergehend die Arbeitsleistung, die vereinbart ist, bis der Unternehmer einen höheren Lohn bezahlt oder weniger Arbeitszeit verlangt, als der alte Tarifvertrag es vorgeschrieben hat, ihm vorgeschrieben hat. Das ist die eine Seite, die sich darin ausdrückt, in der Drohung, wenn ihr 35-Stunden-Woche erstreikt, dann sind wir weg, machen wir hier zu. Die andere Seite ist nämlich die, die Gründung einer Gewerkschaft drückt aus, der Arbeitsvertrag, das Arbeitsverhältnis, das Verhältnis von Lohn und Leistung, taugt nicht dauerhaft zur Bestreitung des Lebensunterhalts. Man muss immer wieder darum kämpfen, dass der Lohn sich verbessert, sonst kommt man mit ihm nicht aus. Man steigt vorübergehend aus dem Lohnarbeitsverhältnis, erpresst den Unternehmer, ja womit denn? Was ist eigentlich das Druckmittel? Normalerweise. Ja, die Arbeitskraft, aber was hat er davon, der Unternehmer?
Er kann in dem Maße schnell Leute finden.
Sicher, genau. Und was ist dann der Verlust? Was ist dann der Schaden für ihn?
So, ein Gewinnverlust.
Eben, Gewinn. Er braucht die Leute für einen Gewinn. Das ist die Abhängigkeit des Unternehmers von ihnen. Deswegen können Arbeitnehmer dann, oder dann Beschäftigte, dann, wenn der Unternehmer sie braucht für einen Gewinn, einen Druck ausüben. Wenn der Unternehmer aber sagt, den Druck könnt ihr schon ausüben, bloß der drückt mich nicht, weil ich Alternativen habe, entweder in der Nachbarschaft im Ausland oder sonst wo auf der Welt oder auch in Westdeutschland vielleicht dort was aufstocken, was immer der Grund sein mag, ich brauche euch nicht, ich bin auf euch nicht angewiesen, dann kennzeichnet das genau den Widerspruch, den die Gewerkschaft, in dem die Gewerkschaft sich bewegt, objektiv. Auch dann, wenn sie mehr wollte. Weil die Arbeitnehmer nur deswegen genommen werden, weil ihr Arbeit Gewinn erzeugt, ist der Wille des Unternehmers dann erloschen, an ihnen, das Interesse an ihnen dann erloschen, wenn die Konditionen so teuer werden, so verteuert werden, dass der Unternehmer sagt, dann lohnt sich das hier nicht mehr, dann lohnt sich es anderswo besser. Ich brauche euch nicht. Die Angewiesenheit des Unternehmers von ihrer Arbeitskraft versuchen streikende Arbeitnehmer zum Mittel zu machen, zur Waffe zu machen. Und die Waffe hat den Widerspruch, dass sie die schnell an die Grenze kommt, heutzutage jedenfalls, wo der Unternehmer sagt, dann brauche ich euch nicht mehr, dann gibt es andere. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt, der wichtig ist bei der Frage, was taugt eine Gewerkschaft, was nützt eine Gewerkschaft, wozu braucht man eine Gewerkschaft? Die Gründung der Gewerkschaft heißt, ich kann vom Lohnarbeitsverhältnis nicht leben, also muss ich kämpfen. Ich kämpfe also wofür, dass es wieder weitergeht. Dass genau das Verhältnis, was mich dazu gezwungen hat, mich zu organisieren, nicht weil ich die anderen Leute gemocht habe, sondern weil ich sie gebraucht habe als Kollegen, die gemeinsam dann Druck ausüben. Genau das gleiche Verhältnis, was mir den Lebensunterhalt nicht sichert, das will ich fortsetzen unter neuen Konditionen. Und ich weiß ganz genau, in einem halben, in einem, in zwei, in drei Jahren bin ich wieder an dem Punkt, was der Ausgangspunkt war des letzten Kampfs. Der Grund zu kämpfen erneuert sich immer wieder. Warum? Aber das Warum ist der nächste Schritt, jetzt erstmal bloß zum entscheidenden Punkt. Der Widerspruch des gewerkschaftlichen Kampfs. Es ist Ausgangspunkt ist die Einsicht, die Erfahrung, das Wissen, der Schluss aus Erfahrung. Wir können vom bloßen Arbeiten, also vom bloßen Erfüllen des Arbeitsvertrags, dauerhaft nicht leben. Wir müssen aus dem Arbeitsvertrag kollektiv vorübergehend aussteigen, um ihn fortzusetzen zu besseren Konditionen. Und wir wissen, deswegen lösen ja die Gewerkschaften nicht auf, wir wissen, dass dieses Verhältnis auf absehbare Zeit wieder eintritt. Dass wir aussteigen müssen, um den Unternehmer zu erpressen, bessere Löhne zu bezahlen, als er von sich aus bezahlen will. Das ist ganz wichtig, bevor man anfängt, wieder die Gewerkschaft herzufallen und sagen, was macht ihr für Scheiß Gewerkschaftspolitik? So gibt es ja viele Leute, die sagen, ihr nützt doch nichts, ihr bringt doch nichts zustande. Ist erstmal wichtig der Punkt, selbst wenn sie was zustande bringt, bringt sie nur das zustande, maximal das zustande, dass sie alle paar Jahre, vielleicht sogar jedes Jahr, wieder am selben Ausgangspunkt angelangt sind, der zum Kampf geführt hat. Nämlich der Lohn hat sich in seiner Kaufkraft vermindert, zum Beispiel durch Inflation. Die Anstrengung, man arbeitet ja nach Vorgaben des Unternehmers, die Anstrengungen in der Firma, an der Maschine, wachsen durch Erhöhung der Produktivität, durch Erhöhung der Intensität. Und der Lohn sinkt sogar mit der Erhöhung der Produktivität und der Intensität. Warum? Weil dadurch, dass der Unternehmer neue Maschinen kauft oder einrichten lässt oder an alten Maschinen Verbesserungen anbringt, braucht er bloß im Katalog nachzuschauen, im Tarifvertrag nachzuschauen, was die neue Arbeit, die anders organisierte Arbeit jetzt kostet. Ja, mehr noch, er kann sogar so vorgehen, er kann vorgehen, weil im Tarifvertrag drinsteht, für welche Handgriffe man wie viel bekommt, da kommen wir noch später genauer dazu. Kann er gewissermaßen sagen, die Investition in ein bestimmtes Arbeitsmittel, eine bestimmte Arbeitsorganisation, eine bestimmte Maschine erspart mir so und so viel Lohnkosten, nicht deswegen, weil ich dann gleich Leute rausschmeißen muss, sondern weil ich dem gleichen Menschen, den ich gerade noch für, sagen wir mal, 15,80 die Stunde bezahlen musste, jetzt nur noch 14,30 geben muss. Nach dem Katalog. der im letzten Tarifvertrag und letzten Mandelstarifvertrag ausgemacht worden ist. Weil bestimmte Handgriffe gefallen sind, weil bestimmte Anforderungen ersetzt worden sind durch Maschinen. Also sowohl durch die Verminderung der Kaufkraft durch Inflation, als auch durch Verminderung der Ergiebigkeit des Lohns als Kompensation, als Entgelt für Leistung, zwingt die Leute dazu, alle Perioden, wie auch immer, 2 Jahre, jedes Jahr, früher in Westdeutschland war es früher sogar fast jedes Jahr, immer wieder auszusteigen aus dem Arbeitsverhältnis und die Erpressung gegen Unternehmer quasi außerökonomisch zu machen. Außerökonomisch meine ich jetzt, ökonomisch ist der Arbeitsvertrag. So viel Arbeit, dafür bin ich eingestellt, dafür kriege ich so viel Geld. Außerökonomisch meine ich, wenn dieses Verhältnis, ich arbeite so und so viel, je nachdem, was eben der Unternehmer oder seine Beauftragten organisieren, und dafür kriege ich so und so viel Geld, wie viel ich dafür bekomme, steht ganz in der Dispositionsfreiheit des Unternehmers. Ich bin verpflichtet laut Arbeitsvertrag, in der Zeit, wo ich in der Firma bin, seinem Direktionsrecht gehorchend, das zu machen, was organisiert wird. Das ist ja nicht so, wie man, dass man sich vorstellt, dass in der Fabrik so zugeht, dass immer die gleichen Arbeiten, selbst wenn das gleiche Produkt erzeugt wird, dass immer die gleichen Arbeiten gemacht werden. Das heißt, es ändert sich dauernd. Und wie sich es ändert, ist rein Sache des Unternehmers. Und weil das alles rein Sache des Unternehmers ist, der Eigentümer der Produktionsmittel ist und auch der, damit auch der Waren, die erzeugt werden, liegt es in seiner Hand, wie viel von dem Preis, den die Waren erzielen am Markt, abfällt für einen Lohn oder wie wenig und wie viel abfällt für Ersatz der Produktionsmittel und beziehungsweise Reinvestitionsmittel für produktivere Maschinen und in Gewinn. Mit dem Reinvestitionsmittel für neue Maschinen liegt zugleich der Widerspruch drin, dass ich mit meiner Arbeit die Mittel, die Investitionsmittel erzeuge als Arbeiter, die den Unternehmer befähigen, Geld zu sammeln oder Kredite drauf zu nehmen, dass ich mehr Gewinne ansammeln, um die Arbeit produktiver zu machen und sich dadurch unabhängiger von meiner Arbeitskraft, von meiner persönlichen Arbeitskraft. Das hat Erfolge. Wenn nämlich die Produktivität immer mehr steigt, dann brauchen die Unternehmer relativ immer weniger Leute für gleiches Produktenquantum oder Wertquantum. Ja, mehr noch, es kann sogar sein, dass sie für ein vermehrtes Wertquantum weniger Geld brauchen. Also man hört zum Beispiel in der Automobilindustrie, sind die Produktivitätsraten in den 80er, 90er Jahren manchmal in manchen Jahren um 30% gestiegen, die Produktivität. Das heißt, umgerechnet auf die Leute, die beim gleichen Wertquantum, heißt es, der braucht ein Drittel weniger Leute. Und wenn er vielleicht um 10% wächst, braucht er 20% weniger Leute, wenn man es jetzt einfach mal so rechnet. Dieses Drittel, was er nicht mehr braucht, das heißt, mit weniger Leuten erzeugt er mehr. Was ist die Folge davon? Auch ganz ohne Polen und ganz ohne Tschechen und sonstige Niedriglohnländer ringsum. Die Folge ist, dass durch die Anwendung der Arbeitskraft, eben durch die Ersetzung von Arbeit, bezahlten Arbeitern durch Maschinen, Leute entlassen werden, die dann vor der Fabrik stehen als Arbeitslose und hoffen, dass sie genommen werden. Die Unternehmen erzeugen mit Erhöhung der Produktivität nicht bloß den Arbeitsdruck für diejenigen, die sie noch beschäftigen, nicht bloß die Lohnsenkungen wegen der dequalifizierten und einfacheren Arbeit, sie erzeugen auch noch den Druck durch vermehrte Arbeitslosigkeit, die sie dadurch erzeugen. Das alles zusammengenommen macht den ökonomischen Grund aus, für das, was ich vorhin gesagt habe, Sie müssen immer wieder das rein ökonomische Verhältnis, nämlich Arbeitsvertrag, kündigen, um außerökonomisch durch Erpressung, durch Kampf, durch Verweigerung Ihrer Arbeitskraft die Konditionen für Lohn und Leistung neu zu erstreiten. Mache ich mal hier Zäsur. Mit Rückblick auf den Anfang. Wie gesagt, die Soziologen fragen, sind Sie der Meinung, dass es heute noch Gewerkschaften braucht? Oder sind Sie der Meinung, dass Gewerkschaft noch notwendig ist? Wie kann man dann eigentlich als Arbeiter sagen, nein? Es gibt genug, die so denken, das sieht man am Organisationsgrad, sagen nein, ich glaube sie nicht.
Ja, wie wir schon gesagt haben, der Unternehmer wird dadurch, dass er woanders Möglichkeiten hat, die Produktivität zu schaffen, also auf die Arbeiter verzichten kann. Mhm. Das heißt, in zunehmender Globalisierung und sowas, dann sind denn die regionalen oder selbst die nationalen Gewerkschaften egal? Das wäre jetzt vielleicht ein Gegner, aber das ist natürlich als Automat von Mord ausgesehen, wie die vielleicht selber geworden ist. Weil es nicht von der Rolle des Arbeiters, sondern von des Unternehmens. Gerade wenn jetzt die ganzen Ländergrenzen wegfallen, wo uns kommt, dann irgendwann gibt es gar keine Länder mehr, das internationale Konzerne, und da können wir gar nichts mehr machen. Das sind ja ganz kleine Menschen, und da müssen wir auch eine internationale Gewerkschaft vertrauen, wenn wir noch für Lohn kämpfen wollen, wenn wir das auch
nicht so. Das wäre ja dann nochmal ein Fortschritt, wenn man den Übergang machen würde. Denn wenn, aber wenn ich sage, nein, ich brauche keine Gewerkschaft, dann mache ich ja keinen Übergang zur internationalen Gewerkschaft, dann mache ich den Übergang zur Nicht-Gewerkschaft. Und das ist eigentlich der Übergang, der heutzutage weitgehend vollzogen wird. Dass immer mehr Arbeitnehmer oder viele jedenfalls sagen, nicht bloß Gewerkschaft bringt mir nichts, in dem Sinn, wie Sie es gesagt haben, die Tarifverträge werden ja sowieso nicht eingehalten, sondern Gewerkschaften schaden.
Ich würde eher sagen, die bringt mir nichts in dem Sinne nicht, aber das sind Papiertiger geworden.
Wie?
Papiertiger, Zahlenlos.
Ja, Papiertiger. Sie bringen nichts, aber es gibt den Übergang zu.
Ja. Wo dann auf die Demonstration gegen die Goldesteinkontrolle gewesen war in Berlin, da stellt sich die Gewerkschaft hin und spielt Schlager. Das ist ja wohl nicht das, was erwartet wurde.
Das wäre noch ein weiterer Punkt, ja.
Als zur Einstellung. Mhm. Da frage ich mich, wollen wir jetzt hier Dance machen oder wollen wir jetzt ernsthaft was bewegen? Mhm.
Das heißt, wenn die Gewerkschaft sowas dann macht als Demonstration.
Und dann kommt noch dazu, da wechseln zum Beispiel von, wie hieß der Kerl, Hansen, von Transnet in den Vorstand, wo der Diskussion die Sommer mal geführt hat, wo gesagt wurde, ich weiß nicht mehr genau, das war so formuliert, dass, also die haben drauf gepocht, auf Einheit von Kapital und Arbeiter. Das gibt es nicht. Mhm. Entweder will ich das eine oder ich will das andere. Und wenn das solche Vorbilder sind, dann denke ich mal, dass die Leute sich freilich überlegen, ob ich meine Gelder solchen Leuten hinterher schmeiße mit ihren Gehältern. Das sind ja, kann man ja auch nachlesen, was die bekommen, oder ob ich das Geld immer sinnvoll einsetze. Meine Miete bezahlt oder ähnliche Scheiße. Ähnlich so.
Also es wäre dann die Auffassung, die Gewerkschaft bringt mir nichts, sie kostet bloß Beitrag.
Unterm Strich kurzfristig gesehen auf jeden Fall. Ob es langfristig sinnvoll ist, man braucht eine Gegenkraft, ja. Aber ob es dann letztendlich die Gewerkschaft ist, weiß ich nicht.
Ja, die SPD gesteuert. Das war
aber offen. Gut, hätte ich das nicht formuliert, aber...
Es gibt auch die Meinung, ich bin hier in meinem Unternehmen, gerade in kleineren Firmen, vielleicht gibt es sogar noch den Betriebsrat, der ist eine etwas größere Firma, hier kennen wir uns, hier weiß ich, was mein Unternehmer mir zumutet und was ich ihm zumuten kann. Die Gewerkschaft, die sitzt weit weg, die will Politik machen. Die schadet meinem Unternehmen, in dem ich angestellt bin. Diese Position gibt es, ist sehr verbreitet. Und die Gewerkschaft dann als ein Fremdkörper wahrgenommen wird, der lauter Kämpfe und Streitereien in das Unternehmen hineinträgt, die dem Unternehmen gar nicht eigen sind oder die Arbeitnehmer gar nicht angezettelt hätten. Die Gewerkschaft wie eine ferne Behörde wahrnehmen. Und die dann vielleicht sogar dadurch, dass der allgemeine Tarifvertrag steigt, meinen Arbeitsplatz gefährdet, weil mein Unternehmen dann vielleicht das nicht mehr zahlen kann, wo der Unternehmer nicht mehr will. Insofern die Gewerkschaft mir persönlich sogar schaden könnte, diese Meinung gibt es. Mhm.
Das sind sehr unterschiedliche Positionen. Die eine Position war, die Gewerkschaft tut ja gar nichts. Das war so Ihre Meinung.
Also sie gibt
nichts für uns, sondern was tut sie?
Letztendlich ist die Gewerkschaft, oder in meinen Augen die Gewerkschaft, darauf ausgerichtet, eine Art sozialen Frieden herzustellen.
Einen asozialen Frieden?
Ich habe gesagt sozial, aber für uns
sozialen Frieden, ja, sozialen Frieden. Ich habe asozial verstanden.
Nein, was die gesagt haben, ist richtig. Für uns, es soll ein sozialer Frieden hergestellt werden, dass die unten die Klappe halten, die oben weiter abschöpfen. Aber letztendlich ist das asozial. Haben Sie recht?
Genau. Sozialer Frieden herstellen, da müssen wir mal drüber reden, was ist sozialer Friede, und das andere war ja noch schärfer. Es gibt sogar die Meinung, die Gewerkschaft gefährdet Arbeitsplätze durch Tarifverträge.
Ja, er hat recht.
Ja? Personifizieren. Beides gibt es.
Das Arbeitnehmers mit einem Unternehmen.
Ja, der zieht eigentlich aus dem, was wir vorhin gehabt haben, mit den Beispiel 35-Stunden-Wochenstreik, wo die Arbeitgeber gedroht haben, wir machen hier zu, Federal Mogul und so weiter, diese großen Departements von den großen Multis, wir machen hier zu, wenn ihr bloß 35 Stunden arbeitet, da gab es Abteilungen oder Teile der Beschäftigten, die gesagt haben, wenn wir weiter streiken, schaden wir uns selber. Die Gewerkschaft hat wohl nicht alle Tassen im Schrank. Wenn sie hier die 35-Stunden-Woche durchsetzen will, dann führt das ja zum Streichen unserer Arbeitsplätze. Die eine Meinung, die andere Meinung, die tut gar nicht das, was anstünde, nämlich Bedingungen zu erstreiken, die nötig wären, damit man davon leben könnte. Tja, jetzt haben wir ein schönes Dilemma.
Disziplinierungsmaßnahmen sind ja auch entsprechend. Eine Arbeitslosen, ein Hartz IV. Es gibt ja genügend Leute gerade auch.
Es gibt genügend Leute, die
entsprechende Angehörige schon haben, die Hartz IV bekommen haben oder hatten. Verwandtschaft, Bekanntschaft, das läuft ja wieder rum. Ich weiß, ob es ja auch schon ganz aus der Statistik raus ist, gar nichts mehr gibt. Wo ist gar nichts mehr gibt.
Und was bedeutet das für die?
Dass die noch Arbeit haben, im Mundteil.
Genau.
Dass die Abdruck.
Sie wissen, wohin sie kommen können, wenn sie fliegen.
Ja, genau.
Aber damit wäre eigentlich der Ausgangspunkt gegeben für, also muss man schauen, dass man nicht als Einzelnen Mund aufmacht, sondern als Kollektiv.
Ich sollte mal wissen, für was. Denn jeder bitte dann an der Stelle für sich dann nur auf. Das ist eine Gewerkschaft. Arbeitsplatz.
Richtig, da hätte man nämlich schon den nächsten Widerspruch. Oder das nächste bei der Gewerkschaft. Die Gewerkschaft ist ein Kollektiv, in der sich lauter Konkurrenten organisieren. Konkurrenten um Arbeitsplätze, Konkurrenten um besser bezahlte Arbeitsplätze in der Firma, Konkurrenten um leichter zu vollziehende Arbeit als andere Arbeitsplätze, Konkurrenten, die hoffen durch Mitmachen, durch, negativ gesagt, Anschleimerei hochzukommen, auf Kosten anderer. Kollegen, die, wenn sie hören, dass irgendjemand das Maul aufmacht in der Arbeitspause, um zu meckern, sie was davon versprechen, den zu denunzieren. Also wir haben nicht bloß den Widerspruch, von dem vorhin die Rede war. Beim Streik muss man aufpassen, oder hat man das objektive Problem, das Interesse des Unternehmers ist an einem die gewinnschaffende Potenz, die man hat als Arbeiter. Wird man zu teuer, macht er zu. Sondern man hat noch ein viel gravierenderes Problem, nämlich die Leute, die sich da organisieren oder organisiert werden, haben gar nicht jeden Tag dasselbe Interesse, sondern im Alltag der Arbeit sind sie je nach Arbeitsbedingungen, je nachdem, wo sie arbeiten, sogar in Konkurrenz zueinander. Das heißt, das Interesse, den Lohn zu erhöhen, das Interesse, die Arbeitsbedingungen zu verbessern, das Interesse, die Arbeitszeit zu verkürzen oder jedenfalls die ansteigende Arbeitskraft abzuwehren, der Arbeitszeit abzuwehren. Das ist gar nicht von vornherein kollektives Interesse aller. Was folgt daraus? Ich meine es noch nicht gleich praktisch, erstmal theoretisch.
Für was?
Für was? Was für ein Zweck?
Wenn die Gewerkschaft dahin kommt, ist das jetzt mal Gewerkschaftsinteresse. Egal, wie die Gewerkschaft agiert, sie schafft immer Unzufriedene in ihren Reihen. Also,
Nehmen wir mal ein Beispiel. Tarifvertrag, Tarifverhandlungen stehen an. Dann gibt es Versammlung der Gewerkschaftsgliederung oder der Belegschaften oder der Vertreter von Belegschaften, die sollen irgendwie sich einigen auf eine Zahl von Prozenten, die man fordert. Da gibt es welche, die kommen aus Betrieben, die sagen, wenn man bei uns noch ein paar Prozent zu viel fordert, macht der zu. Andere kommen aus Betrieben, die sagen, bei uns läuft gerade eine wunderbare Exportoffensive, der ist sowas von scharf auf jede Überstunde von uns, den kann man leicht erpressen. Denn wenn er jetzt uns alle rausschmeißen tät, wird es ein schöner Exportauftrag flöten gehen. Der ist auf uns angewiesen. Ich mache es erstmal die Extreme. Die einen denken, jetzt ist gerade eine günstige Gelegenheit, den Unternehmer zu erpressen. Die anderen sind der Meinung, wenn wir die anfangen zu erpressen, dann sind wir die Gelackmeierten. Was folgt da draus aus so einer betrieblichen Einsicht? Bloß was kommt da raus aus dem Mund? Oder was muss da rauskommen?
Unbehagen raus aus dem Mund. Der eine wollte, der andere nicht, und dann wird in jedem Fall eine Partei dagegen sein. Dann könnte treten die aus der Gewerkschaft raus oder mal andere bei oder sowas. Die sich halt müssen sich denken und sie fühlen sich zuständig für so ein Haus. Aber daraus resultiert doch überhaupt, dass wir angefangen haben, diese These, Gewerkschaften machen sich über 50% sind heute überhaupt noch nötig oder so.
Ich würde mal sagen, wenn wir anfangen haben damit, könnte man ja sagen, objektiv haben wir jetzt ja allein in der halben Stunde oder dreiviertel Stunde, wo jetzt die, wo wir drüber reden, lauter Gründe gefunden, man braucht sie. Und zugleich haben wir festgestellt, dass viele der Gründe, die dafür sprechen, man braucht die Gewerkschaft, ebenso viele Leute dazu bringt, lieber ohne Gewerkschaft.
Letztendlich muss die Gewerkschaft doch schaffen, dass genau diese Unterschiede ausgeglichen werden, damit sich Arbeitnehmerinnen nicht mehr als Verkäufer von Arbeitskraft und vor allem individuelle Verkäufer von Arbeitskraft begreifen, die auf einem Markt agieren und sich jeder versuchen, individuell besser zu stellen, sondern eben genau dieses Kollektiv mit Kollektivinteressen zu erzeugen. Wenn sie das nicht schaffen, dann werden sie innerlich natürlich immer zerstritten und zerspalten sein. Denn nur durch diese Kollektivforderung mit einem echten Kollektivbewusstsein haben sie ja auch diese Stärke, sonst macht das Ganze keinen Druck, weil Gewerkschaft ja überhaupt keinen Sinn
macht. Das war trotzdem nicht hin, denn allein wenn ich dann sage, Leute streiken, 100 Mann sagen, wir kriegen jetzt 5% mehr Lohn, der eine hat vorneweg 1000 gekriegt, der andere 2000, schon ist wieder ein Riesenunterschied da. Und da hat eigentlich schon das Ziel, ist schon ein Unterschied hergestellt worden.
Das meine ich ja, das muss die Gewerkschaft schaffen, dass diese individuellen Interessen zurücktreten hinter einer gemeinschaftlichen Interesse. Wenn man das nicht schafft, wird man scheitern. Das ist was Schaden, das ist, was sie auch de facto tun.
Ich glaube, das gemeinschaftliche Interesse, das da hergestellt wird, das ist, was vorhin mal kam, zwischen der Arbeiter, also Arbeitgeber und Arbeiter, dass die gemeinsam dann für die Firma eigentlich, meine Firma, was für den Arbeiter aber überhaupt nicht gut ist, also den überhaupt nicht gut bekommt, auch nur auf die Straße ins Arbeitsamt reinschaut.
Also ich versuche mal, ja?
Ich denke mal, die sind vom falschen Ansatz ausgegangen, als die Gewerkschaft hingestellt war.
Ja. Damals, wie sie gegründet worden ist.
Denke ich mal, ja.
Das ist aber schon lange her, ne? Das ist weit, weit vor unserer Zeit. Aber vielleicht ist das, was damals gedacht worden ist, heute immer noch bei jedem Eintritt vielleicht sogar der Ausgangspunkt und zugleich, weil es halt schon 150 Jahre, 200 Jahre her ist, seit man gegründet worden ist, und zugleich das Gegenteil. Also, Gewerkschaft, wenn man sagt, ich brauche eine Gewerkschaft, sage ich, ich brauche ein Kollektiv, zum gemeinsamen Aussteigen aus der Arbeit. Nein, nicht zum gemeinsamen Aussteigen, sondern zum gemeinsamen vorübergehenden Aussteigen aus der Arbeit, damit ich wieder jeder für sich arbeiten kann. Den Widerspruch, den muss die Gewerkschaft schon vor 150 Jahren gewusst haben. Wir müssen streiken oder kämpfen, damit wir dann wieder jeder für sich und jeder nach seinem Interesse und seinen Voraussetzungen wieder Mittel des Unternehmers sind und damit gegeneinander stehen oder jedenfalls gegeneinander aufgestellt werden. Das ist eine subjektive Tat unbedingt. Und zugleich wissen Sie, Sie müssen für den Fall, dass Sie sagen, so und jetzt brauchen wir aber wirklich mal endlich mehr Geld oder diese Arbeitsbedingungen sind nicht zu ertragen oder die Arbeitszeit ist zu lang, für dieses gemeinsame Teilinteresse machen wir mal vorübergehend Schluss. Und daraus folgt, dass die Gewerkschaft, weil du gesagt hast, die müsste, ne? Dass die Gewerkschaft eigentlich notwendigerweise in dem Widerspruch lebt und deswegen die Sache so hin aufzulösen, die Gewerkschaft müsste die Einheit befördern. Das kann sie gar nicht als Gewerkschaft, weil als Gewerkschaft organisiert sie ja gerade die Konkurrenten fürs Konkurrieren, fürs Wiederkonkurrieren können. Die Arbeit erzeugt ebenso viele Gründe, sich zusammenzuschließen, wie sie Gründe liefert, fürs Gegeneinander sich aufstellen.
Aber das nur im aktuellen System.
Ja. Also, muss man sagen, die Gewerkschaft, solange sie auf dem Standpunkt besteht, den Lohn, das Verhältnis von Lohn und Leistung, ergiebiger zu machen, mit höheren Lohn zu fordern oder bessere Arbeitsbedingungen zu fordern, kommen Sie aus dem Widerspruch nicht raus. Oder unser Beispiel vorhin, die einen haben einen Exportauftrag, die anderen an der Zittauer Grenze zu Tschechien sagen, wenn wir noch ein paar Prozent fordern, ein paar Euro fordern, haut er ab und macht 20 Kilometer weiter im Osten auf. Wie kann man sowas vereinbaren? Kann man nicht vereinbaren. Wer sich abhängig macht von der Reproduktionsquelle, also von dem Interesse des Unternehmers, der muss tatsächlich sagen, in Zittau, wir können bloß 4,50 verlangen, mal schauen, ob man davon leben kann. Und diejenigen, die irgendwo in einer Fabrik arbeiten, wo es zufälligerweise oder häufiger jedenfalls Auftragsspitzen gibt, die man dann ausnutzen kann, die können es dann ausnutzen, wenn sie wollen. Müssen sich aber dann sofort sagen lassen von dem Unternehmer, Wenn er es zu toll treibt, ist es bald vorbei. Haben wir vorhin gehabt. Weil dann kann ich ja mal vielleicht, anstatt ich nach China exportiere, gleich in China selber produzieren. Und da wisst ihr ja, was dort für Mühle bezahlt wird.
Wobei das so auch nicht stimmt. Bestimmte Automobilhersteller haben deutliche Qualitätsverluste eingefahren und sind wieder zurückgekommen nach Deutschland.
Ja, das weiß man bloß als bedrohter Arbeiter nicht, wie weit es stimmt. Vor allem, ob da noch was nützt. Denn selbst wenn man feststellt, in China werden schlechtere Qualitäten produziert, die Chinesen werden die Autos schon kaufen dort unten, und andererseits, wenn sie am Weltmarkt nicht mehr so gut gehen, dann stellt auch in Deutschland wieder neue Arbeiter ein, aber ob man da selber dazu gehört. Also ich will bloß sagen, das ist keine sichere Bank. Da merkt man, auch für solche Arbeiter ist das einzige Sichere, dass sie abhängen von den Entscheidungen der anderen Seite. Und deswegen machen ja solche Leute auch einen fatalen Übergang. Die sagen nicht, dann hängt es irgendwie an einem systematischen Grund, sondern sagen sie, dann hängt es an der Willkür. Weil die mal so entscheiden. Die sehen dann in den Gründen, die Daimler oder Siemens dazu bewegen, mal was zu verlagern, mal die Verlagerung zurückzunehmen, gar keinen systematischen kapitalistischen Grund, sondern sehen eigentlich Narretei. Also ich kenne das so von Arbeitern, die dann sagen, vor 5 Jahren mussten sie unbedingt verlagern nach Cluj, Klausenburg, irgendwo in Rumänien, und jetzt sind sie wieder da mit Verlusten, haben doch einen Vogel. Die sagen nicht, ja, das ist die logische Konsequenz, dass ein Kapitalist genau so kalkuliert. Der sagt, dort sind die Löhne billiger, also nehme ich das mit. Wenn er dann feststellt, aber die Qualität stimmt nicht, hat er durch die billigen Löhne so viel Geld verdient, dass er sogar die Rückverlagerung noch damit finanzieren kann und immer noch Gewinne macht. Und das ist eine der fatalen Konsequenzen, dass man aus den Entscheidungen der Unternehmer immer bloß die Willkürseite, also die scheinbare Willkürseite raussieht und nicht den Grund für die Willkür oder für die Entscheidungen, nämlich wo ist das Verhältnis von Lohn und Leistung günstiger als anderswo. Und das ist der einzige Grund. Über den Punkt können dann die Zittauer und die Stuttgarter, die Zittauer mit den Nachbarn in Tschechien mit den Kleinlöhnen und die Stuttgarter in der Boomtown Stuttgart, schon auf einen gemeinsamen Punkt kommen. Bloß wenn Sie einen als Willkür sehen, die anderen als sie waren erpresst, wieder Willkür von einem gierigen Kapitalisten, der lieber Tschechen ausbeutet als ehrliche Deutsche nimmt. Deutsche Arbeiter, kennt ihr die Parolen im sächsischen Landtagswahlkampf? Wenn die Leute dann so denken, dann kommen sie auf keinen gemeinsamen Punkt. Also man sieht schon, man muss den gewerkschaftlichen Standpunkt irgendwo verlassen, kritisieren, sich mal klar werden, in welchen Widersprüchen man ist. Objektiv befangen ist, wenn man gewerkschaftlichen Kampf macht und den Schluss daraus ziehen, man muss gegen das System zumindest mal sein. Was man da machen muss, ist eine andere Frage. Aber mal den Schluss daraus ziehen, man ist nicht abhängig von Willkürentscheidungen, man ist nicht abhängig von Gierschlünden, sondern man ist abhängig von einem System, in dem der Lohn, der meinen Lebensunterhalt ausmacht, zugleich Kost ist für die andere Seite, und deswegen als Kosten müssen alle gesenkt werden, muss das, was ich zum Leben brauche, dauernd reduziert werden. Muss reduziert werden. Das ist eine objektive Notwendigkeit, geht gar nicht anders im System. Ich will vielleicht nochmal einen anderen Punkt hernehmen, den wir auch schon gehabt haben, mit der Lohnhierarchie. Also dass es Löhne gibt von angelandeten Arbeitern oder von Immigranten, die gerade angekommen sind und die kaum aber Deutsch können, aber ein paar Verrichtungen, die jeder kann, auch ohne die Sprache zu kennen, Und dann gibt es Facharbeiter, die haben eine Lehre hinter sich und die können ein paar Anweisungen lesen und sogar selbstständig umsetzen. Und dann gibt es Vorarbeiter, die andere anleiten können, und es gibt Meister, die einen kleinen Bereich organisieren, und Ingenieure, die eine Abteilung leiten und so weiter. Und jeder kriegt ein bisschen mehr von Stufe zu Stufe. Warum ist das eigentlich so? Warum kriegt im kapitalistischen Lohnsystem, warum kriegen da die unterschiedlichen Abteilungen der Beschäftigten unterschiedlich hohe Löhne? Haben wir ja vorhin gehabt, Leute, die so unterschiedliche Löhne haben, die haben auch nur sehr bedingt ein gemeinsames Interesse, gemeinsamen Lohnkampf zu machen. Weil der Lohnkampf sich bei dem, der, sagen wir mal, 5.000 im Monat verdient, sind 10% ein ganz anderer Batzen Geld, als wenn jemand 700 verdient. Da lohnt sich ja kaum der Kampf. Und 5% sind Spitzenerhöhungen. Das gibt es ja schon seit Jahrzehnten nicht mehr. 1,5%, das sind die Lohnerhöhungen, die es zurzeit gibt. Warum gibt es das? Verschiedene Löhne, und vor allem jetzt für unser Thema wieder, und warum macht die Gewerkschaft da mit? Warum lässt sich da drauf ein oder ist sogar fast scharf drauf?
Dass die Gewerkschaft da mitmacht, das wollte ich schon mal sagen, als er das gesagt hat mit dem Kollektiv und dann das gesagt hat mit den einzelnen Interessen, dass es da halt noch einen weltlichen Überbau gibt und das Freiheit und der Unternehmer kann dich einstellen für den Lohn, den du halt aushandelst. Oder die Gewerkschaft kann auch nicht sagen, na, wenn der halt nach Rumänien umzieht, dann ist er okay, dann behalten wir die Fabrik und produzieren das selber weiter und teilen uns den Profit, und da haben wir alle ein bisschen mehr. Da gibt es halt den Staat und so weiter, die Gesellschaft, die dem Arbeiter gegenüber feindlich steht, die das nicht zulässt, dass er zum Beispiel die harte Arbeit gut bezahlt wird und die weniger anstrengende Arbeit schlecht, sondern dass es halt genau andersrum ist. Und die Leute haben es auch schon eingepflanzt bekommen, dass sie das halt glauben und ansehen. Und dann dagegen argumentieren, zum Beispiel die bessere Ausbildung oder dergleichen. Was natürlich dann wieder der sogenannten Chancengleichheit gegenüber steht. Und die ganze Welt wird auch wahrscheinlich auch später das gut machen. Aber der macht es dann halt, dass die Unterschiede so möglichst dick ist.
Weil das ist die Antwort auf die, warum die Gewerkschaft dafür ist. Warum die Gewerkschaft die Unterschiede billigt.
Die kann sich auch nicht legal organisieren, und es scheint diese weltlichen Regeln zu halten, an die Gesetze, die vorgegeben sind. Wie zum Beispiel, dass der Lohn zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer sozusagen frei ausgehandelt wird.
Weißt du, es ist ein bisschen schlimmer. Wir haben einen Artikel geschrieben im Gegenstandpunkt über die Einführung von ERA. Das ERA ist die Abkürzung für Entgeltrahmenabkommen. Also ein neues System, nachdem die Arbeiten einblockiert werden. Früher war es so, nach dem alten westdeutschen System, es gab die gewerblichen Arbeitnehmer oder Arbeiter. Das waren traditionell diejenigen, die in der Produktion tätig waren. Und es gab daneben die Angestellten. Es waren ursprünglich diejenigen, die in der Verwaltung, in der Entwicklung, in der Arbeitsvorbereitung tätig waren. Also überwiegend Schreibtischtäter oder Abrechner. Teilweise sind aber auch Arbeiter oder Produktionsfunktionen als Angestellte bewertet worden, und da hat die Gewerkschaft eines Tages gesagt, wir möchten den Status zwischen Arbeitern und Angestellten abschaffen, wir möchten ein gemeinsames Entgeltsystem für alle haben, und haben dann einen sehr lang andauernden Verhandlungsprozess mit den Unternehmerverbänden begonnen. Und wie es dann soweit war und die Sache unterschrieben worden ist im Jahr 2008, hat der Vorstand der IG Metall, der Vorsitzende der IG Metall, gesagt, natürlich erwartet sich jeder von ERA, von diesem neuen Abkommen, wo die Arbeit jetzt alle neu bewertet werden, dass es sich besser stellt. Ich muss jedoch sagen, dass auch aus ERA rauskommen kann, ja sogar vorgesehen ist, dass es Leute gibt, die schlechter bewertet werden. Was ist da passiert? Ein Gewerkschaftsführer schließt einen Tarifvertrag ab, in dem nicht steht etwa, jeder behält mal das Geld, was er sowieso hat, als sei wie sagt man da, Vertrauensschutz, sagt man bei der Rente, also das, was man bisher kriegt, zusammen weiter kriegen. Sondern der gesamte Lohn steht, die gesamte Lohneinteilung, die ganze gesamte Lohnhierarchie steht neu zur Ausrechnung an. Und dann kann rauskommen, dass welche weniger verdienen und andere verdienen mehr. Und wieder andere bleiben ungefähr gleich. Was ist da passiert? Hat sich da wirklich eine Gewerkschaft der Gewalt gebeugt? Den stärkeren Bataillonen? Es war ihre Forderung. Alles soll neu bewertet werden.
War das nicht so was, oder war das nicht das Schlagwort irgendwie Leistungsgerechtigkeit, dass eben immer danach bezahlt wird, wie viel Leistung man tatsächlich fürs Unternehmen bringt? Oder und das soll eben für alle gelten und dass es dann für einige schlechter ausgeht. Das ist jetzt auch nicht.
Ja, aber stimmt.
Das war die Forderung. So sollte es dann das Interesse der
Es gab in der Gewerkschaft der Kritik an dem Lohnsystem vorher angestellte Arbeiter, wo zum Beispiel Argumente vorgekommen sind, jemand kriegt bloß deswegen mehr Geld, weil er Angestelltenstatus hat, ohne dass er mehr leistet. Oder jemand kriegt bloß deswegen weniger Geld, weil er Arbeiterstatus hat, obwohl er mehr leistet. Was drückt sich da aus? Da drückt sich nicht aus, dass sich da jemand den stärkeren Bataillonen unterwirft. Da drückt sich der Standpunkt aus, der Lohn ist dann in Ordnung, wenn er der Leistung entspricht. Die glauben daran, dass es sowas gibt wie Leistung, bestimmte Portion Leistung und eine entsprechende Portion Geld. Und haben die historisch von ihnen natürlich mit eingerichteten Entgeltverhältnisse im Laufe der Geschichte als Wildwuchs kritisiert. Da hat sich was eingeschlichen, Leistungsfremdes. Zum Teil haben, also ich kenne die ganze Literatur, ich habe das teils für den Gegenstand und teils auch in meiner soziologischen Zeit als Industriesoziologe die Vorbereitungen dazu gelesen. Da sind dann Verhandlungsprotokolle, wo die Gewerkschaftsleute unter sich überlegen, was sie alles als Wildwuchs klassifizieren wollen, zum Beispiel solche Erscheinungen, dass halt in bestimmten konjunkturellen Perioden oder in bestimmten Situationen das vorhin schon erwähnte Beispiel, exportorientierte Abteilungen, die besonders scharf waren auf Spitzenkräfte, die haben denen freiwillig ohne jeden Lohnkampf mehr bezahlt. Sie wollen die Fluktuation vermindern, weil in der Zeit, wo die Arbeitslosigkeit noch nicht so hoch war, also vor den 89er Jahren, gab es auch noch durchaus die Möglichkeit für manche Arbeiter zu sagen, ich gehe vom Mahle zum Daimler, das sind zwei Stuttgarter Betriebe, weil der Daimler bezahlt mehr. Der Daimler, der eben die, was ich, zwei Drittel seiner Kisten ins Ausland verkauft, will möglichst wenig Fluktuation, wollte damals möglichst wenig Fluktuation. Also zahlt er besser, freiwillig, mehr als Tarif, damit die Leute bei ihm bleiben oder zu ihm kommen. Da hat die Gewerkschaft dazu gesagt, das ist Wildwuchs. Das ist nicht durch Leistung gerechtfertigt.
Lohn ist doch nie durch Leistung gerechtfertigt.
Ja, das sollte man meinen, aber die Gewerkschaft ist der Meinung, dass es eigentlich sein sollte. Die Gewerkschaft sagt, er ist zwar nie durch Leistung gerechtfertigt, aber nur sehr schlecht. Aber wenn wir den richtigen Tarifvertrag finden, wenn wir einen richtigen Entgeltrahmen uns ausdenken, vom Unternehmer abtrotzen, dann nähert sich das Entgelt der Leistung an. Die glauben an die Fiktion.
Aber es ist doch verständlich, dass man, also wenn man nicht begreifen würde, dass die Lohnarbeit in sich irgendwo widersprüchlich ist, wie das gesamte kapitalistische System an sich, wenn man das nicht begreifen will, dann fängt man an, nach Gründen zu suchen, wie man in einem Widerspruch Logik erzeugen kann. Und irgendwann fällt einem dann ein, dass man Bezahlung, Lohn durch Leistung, weil ansonsten keine anderen Parameter einfallen, sie zu bezahlen. Dass Leistung nicht greifbar ist, ist selbst in der Pädagogik schon eine ewig lange Debatte. Das weiß man eigentlich, aber man nimmt das Schlechteste, bevor man gar nichts hat. Also ich kann das total nachvollziehen. Ich finde es auch methodisch, aber nachvollziehen kann ich das schon, dass man versucht, was zu systematisieren. Das Gleiche hat selbst auf der Arbeitgeberseite versucht, wenn ich mir angucke, was im Controlling-Abteilung passiert, da wird genau das Gleiche versucht. Da wird Arbeitsleistung versucht zu messen, um Unternehmen effizienter arbeiten. Die Controller merken selber, dass das, was sie da tun, Kosten Stellen, Kosten Posten, dass das alles so nicht funktioniert. Aber sie versuchen es dann trotzdem, also ich kann das total nachvollziehen.
Das ist aber nicht dasselbe, ob du als Arbeitgeber, der ein Interesse daran hat, insgesamt möglichst wenig zu zahlen und möglichst nur das, was ich unbedingt brauche und zahlen muss, so eine Messung machst, oder als Gewerkschaft, die darum eigentlich kämpfen soll, dass hinten möglichst viel Lohn rauskommt. Ja, das ist nicht dasselbe.
Wenn ich unter der Prämisse einer Kollektivbildung dann mache, dann muss ich mir noch Gedanken machen, wie schaffe ich es gerechter. Das hat sich anscheinend durchgesetzt, dass Geld für Leistung gerechter ist,
das
Geld steigt durch Gutdenken.
Ja, langsam, man muss schon aufpassen, dass man nicht sagt, es leuchtet mir ein, dass die auf die Idee kommen und dann sagt, und das ist quasi notwendig. Wie kommt man eigentlich auf die Idee? Erst einmal vielleicht von der Lohnform her, von der Art und Weise, wie bezahlt wird, selbst gleichgültig, was sich jetzt alles dann dazu auch noch entwickelt hat im Laufe der Geschichte. Den Punkt, die Forderung, gerechter Lohn ist übrigens keine Forderung, die erst vor 50 Jahren entstanden ist, vor 30. Der Marx hat im 19. Jahrhundert ein Büchlein geschrieben, Lohn, Preis und Profit. Da sagt er fordert einen gerechten Lohn für ein gerechtes Tagewerk. Das ist eine falsche Forderung. Ihr braucht doch nicht einen gerechten Lohn für ein bestimmtes Werk, was ihr herstellt. Ihr braucht doch Lohn zum Leben. Ihr führt einen falschen Maßstab ein, wenn ihr sagt, wir möchten für ein gerechtes Werk, also für bestimmte Leistung, das ist damit gemeint, eine bestimmte Portion Geld und das soll sich entsprechen. Sagt der Marx, was soll sich da entsprechen können? Das eine ist Arbeit, ist ein Werkstück, ist sowieso von der Sache nach wertmäßig betrachtet mehr wert, als ihr selber kriegt, unter allen Umständen, weil der will einen Gewinn. Also ist die Rechnung sowieso verkehrt. Gerechter Lohn für einen gerechten Mehrwert oder sowas, müsste man ja schon fast sagen, widersprüchlicherweise. Lasst die Finger davon, ihr braucht nicht Geld für bestimmte Leistung, ihr braucht Geld zum Leben. Und da muss ich euch sagen, das ist dann Inhalt seines Büchleins, und Geld zum Leben gibt es in diesem System nicht. Ihr braucht also eigentlich die Parole nieder mit dem Lohnsystem. Nicht aus dem Lohn ein System machen, ein Gerechtigkeitssystem, sondern weg mit der Idee des Systems, der Systematisierung des Lohns. Weil der Lohn hat nämlich folgenden Systemfehler. Der Unternehmer kauft Leistung für bestimmtes Geld. Die Leistung portioniert er entsprechend seinen Abrechnungseinheiten, sagen wir Stunden, Tage, Tageslohn, Wochenlohn, Monatslohn, Jahreslohn. Jahreslohn ist am selten der Fall, das ist eher in den höheren Regionen, aber die anderen Abteilungen gibt es alle bis heute. Stundenlohn als Verrechnungseinheit, Tagelöhne für Leute, die bloß am Tag beschäftigt werden, Wochenlohn für Kurzarbeit, für so kurze Beschäftigungen und Monatslöhne als Löhne für zum Beispiel Angestellte, die jeden Monat das gleiche Geld kriegen. Was wird da eigentlich gemacht, wenn ich jemanden Stundenlohn bezahle? Schauen wir uns mal die Sache von beiden Interessensstandpunkten an. Der Arbeiter, was braucht der? Der braucht Geld zum Leben. Kommt die Summe, die er zum Leben braucht, in dem Arbeitsvertrag vor? Wir wissen es ganz genau, nein. Versteht nicht, der Lebensstandard eines Arbeitnehmerhaushalts, 4 Personen vielleicht oder 2,5 Personen, ein halben Kind heutzutage bloß noch, macht im Monat 2.500 Euro aus, mit netto. Also 2.500 netto, die Steuer noch dazu, die Krankenkasse noch dazu, da kommen wir auf 5.000. Das steht gar nicht drin im Arbeitsvertrag, da steht drin, pro Stunde bekommst du 10,50 oder 7,50 oder 18,50.
Ja. Wenn die Gesellschaft um das kapitalistische System verteidigen will, wird argumentieren, dass der Lohn frei ausverhandelt wird zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. erwischt. So nach dem Motto, du bist selber schuld, wenn du deine Arbeit suchst von deiner Angestellten. Das ist natürlich jetzt ganz schnell überlegt, mit verschiedenen Zwängen, dass man überhaupt gerade braucht, wenn man überhaupt Geld braucht, wenn man auf mal der untersten Niveau lebt, dass man überhaupt leben möchte und muss
unterhalten. Die Gewerkschaft, oder wer sagt zu? Die Gewerkschaft?
Nee, es sind prinzipiell, sag ich mal.
Nein, wer sagt das mit dem Freien?
Das lernst du zum Beispiel in der Schule heute.
Ah ja, in der Schule lernt man, es hängt ab von der Anstrengung, ob man vom Lohn leben kann.
Nee, dass der Lohn vorausgehandelt wird im Arbeitsvertrag zwischen Arbeiter und Arbeitgeber.
Ja, aber inwieweit ist das eine Antwort auf die Frage, man muss doch davon leben können?
Dass man selber sagt, von dem Lohn kann ich nicht leben und ich brauche mehr, sozusagen.
Ja, aber da kriegst du ja nicht recht damit. Das nützt ja nichts, wenn du das sagst.
Ja, da ist ja der Haken,
wenn du das sagst. Eben. Also ist es Ideologie, was man in der Schule lernt.
Dass die frei,
ja, weil die spezielle Ideologie heißt, ausgerechnet in einem Verhältnis, in einem Arbeits-, in einem Lohn-Leistungsverhältnis, was man vertraglich ausmacht, wo die Frage der Reproduktionshöhe, der Kosten, die man hat, um sich zu erhalten, gar nicht vorkommt.
Das habe ich schon verstanden.
Ja? Ausgerechnet die soll ein Beweis dafür sein, der Lohn ist doch eine freie Aushandelsfrage. Einlassen tut sich doch auf so ein Verhältnis bloß jemand, der sagt, ich muss sowieso jeden Lohn nehmen, der mir geboten wird. Jeder, der irgendwie einen Standpunkt haben kann gegen Unternehmer, unter folgendem Geld mache ich es nicht, weil drunter kann ich nicht leben, der wird die Zahl fordern und nicht sagen, was bist du bereit zu bezahlen pro Stunde. Der wird die Zahl fordern fürs Jahr. Deswegen sage ich ja, Jahreslohn kommt ja durchaus vor im Kapitalismus, aber bloß bei den höchsten Managern. Die sagen 1 Million oder 500.000 oder 10 Millionen pro Jahr.
Ich habe auch mal was gesehen, der ist auch Stundenfest gelegt.
Wie bitte?
Nicht mit der Stundenlohn, sondern auch, was weiß ich, 15 Euro pro Stunde bei so und so vielen Stunden die Woche.
Ja.
Was ja insgesamt dann multipliziert wird.
Genau. Die Multiplikation hat aber einen Haken. Ja? Selbst wenn man, ja, weil die Frage dann ist, wie lange wirst du gebraucht? Wenn du dich einlässt
das auf. Das steht ja im Arbeitsvertrag drin, dass man eben so viele Wochen, Stunden arbeitet. Beim Stundenlohn?
Nein, im Arbeitsvertrag steht drin, die maximale Arbeitszeit ist 35, 37 oder 41 Stunden. Die maximale Arbeitszeit ist, sagen wir, 35, 37,5, 48 Stunden, wie viel auch immer.
Ja, also ist vielleicht ja? Dann mit der Häufigkeit, weiß ich nicht, ich weiß auch,
das heißt,
da steht das drin, dass man so und so viele Stunden arbeitet oder?
Die Normarbeitszeit. Aber wenn der Unternehmer sagt, ich kann ihn nicht brauchen, es gibt keinen Arbeitsvertrag, wo der Unternehmer verpflichtet wird, dich weiterhin zu behalten, wo du.
Das mag sein, dass es bei vielen nicht so ist, dass der Lohn in der Arbeitszeit besteht und halt eben, dass es eben festgelegt ist.
Ja. Also die Normarbeitszeit ist noch nicht die Arbeitszeit, die man tatsächlich verrichtet. Die
das ist richtig, aber es gibt doch Arbeitsverträge, da steht das fest drin.
Ja, das mag ja sein. Da steht also drin,
dass es bei vielen nicht so ist.
Auf das, was der Arbeiter spechtet. Wenn er hört, 48 Stunden wird hier gearbeitet, pro Stunde 10,50 kann er sich aussehen, so viel kriege ich also im Monat raus, brutto. Und doch hat er sich gebrannt. Ja, weil mit der Aufteilung des Lohnes, was er braucht, der kriegt er nicht 5.000 auf die Hand und dafür muss er 48 Stunden arbeiten. Und wenn er bloß 43 Stunden arbeitet, kriegt er auch 5.000 und bei 41 auch. Sondern er kriegt sie nur dann, wenn er 48 Stunden abgerufen wird. Stellt der Unternehmer aber fest, dass die Aufträge nicht reichen, gibt es vertragliche Abmachungen, was dann läuft, nämlich Kurzarbeit. Dann braucht der Unternehmer bloß so viele Stunden zu bezahlen, wie sich für ihn lohnen. Und der Arbeitnehmer, der gedacht hat, mit 48 Stunden oder 37 Stunden kommt er über die Runden, muss plötzlich mit 5 oder 10 Stunden weniger Stundenlöhne weniger auskommen. Und dann merkt man, dass diese stundenweise Aufteilung ein prima Mittel ist für einen Unternehmer und eine schlechte Rechnung ist für den, der davon abhängt. Der Stundenlohn ist also ein Mittel, der garantiert, dass der Unternehmer immer bloß so viele Stunden bezahlt, wie sie für ihn lohnen. Unabhängig davon, ob der Arbeitnehmer davon leben kann. Diese Trennung, das macht den Witz aus, ist der Grund den Witz aus in der Lohnbezahlung nach Stunden.
Ich finde trotzdem die Formulierung, was ich brauche, also diese Formulierung finde ich sehr schwierig, weil das schwer zu definieren ist. Es gibt Menschen, die sind der Meinung, unter 10.000 Euro im Monat komme ich nicht aus. Und es gibt Menschen, die mit relativ wenig Geld trotzdem bis unzufrieden leben. Ja. Und ich halte es für sehr schwierig, formal einen Lebensstandard quasi für alle zu definieren. Oder
braucht man auch nicht.
Ja, das
braucht man auch nicht unbedingt. Man braucht ja auch erstmal bloß festzuhalten, dass was immer man für einen Stundenlohn bekommt, man sich durch einen Blick in den tariflichen Normallohn, Normalzeit, kann man sich davon überzeugen, wie viel man da im Monat verdient. Und kann sich dann sagen, gut, dann muss ich mal mit dem auskommen. Selbst der Standpunkt bietet keine Sicherheit. Weil wenn der Unternehmer feststellt, er braucht die Leute nicht so lang, dann kriegt er weniger, muss er mit weniger auskommen. Und wenn er immer meint, er braucht sie mehr, weil er gerade Sonderaufträge hat, kann es sein, dass er ihn anfordert, auch am Wochenende, wo er eigentlich was für sich tun wollte. Oder für seine Familie oder seine Hobbys. Die Lohnform, Stundenlohn, macht ihm aber glatt noch das Opfer des freien Samstags, also des nicht mehr freien Samstags, zum Angebot, weil er ganz genau weiß, dass er das Geld gut brauchen kann, weil er nicht weiß, wie lange er die 35 oder 37 oder 40 Stunden denn auch wirklich arbeiten kann. Kann ja auch wieder die Zeit kommen, wo sogar der Freitag mit frei wird und da muss er mit weniger auskommen. Also wir brauchen uns nicht zu überlegen, was ist der Standard-Reproduktionssatz, sondern die Lohnform garantiert auf allen Hierarchieebenen, dass kein Mensch sicher sein kann, dass er von dem, was er sich ausrechnet, leben kann oder sich dann auch einteilen kann, sondern er ist, was rauskommt, ist vollständig dem unterworfen, welches Arbeitszeitregime das Unternehmen gerade für brauchbar hält für seine Kalkulationen. Andere Frage, ab wann man gut leben kann. Ja, die Frage sollen die Leute sich mal stellen. Vielleicht würden sie da ein wenig unzufriedener. Die normalerweise stellen sich Leute auf den Standpunkt, wie viel kriege ich denn da, dann muss ich halt damit auskommen. Deswegen sage ich erst einmal, von wegen, du kriegst da so viel. Du hast einen Vertrag unterschrieben, wo das, dass du, sagen wir mal, 2.500 im Monat kriegst, gar nicht fest vereinbart ist, sondern 2.500, wenn du voll abgerufen wirst.
Das bezieht sich aber nur aufs produzierende Gewerbe, oder?
Fürs produzierende Gewerbe, da wo halt jetzt im produzierenden Gewerbe ist das die herkömmliche Lohnform. Aber bei den Angestellten, bei den ehemaligen Angestellten, die jetzt ja im Metallbereich auch keine Angestellten mehr sind, sondern auch noch Arbeitnehmer, gibt es ähnliche Verhältnisse. Bloß da schaut die Sache dann oft so aus, dass der Unternehmer einen festen Monatslohn bezahlt und davon ausgeht, dass wenn Überstunden fällig sind, die sind dauernd fällig, die nicht angemeldet werden, nicht aufgeschrieben werden, sodass der faktische Stundenlohn sinkt.
Stimmt, aber das wäre dann auch gemäß dem, was Sie gesagt haben.
Also,
er kriegt halt das, was er zum Leben braucht,
unabhängig
von Arbeitszeit.
Ja, aber er verschleißt ja dann auch mehr.
Ja, ja, sicherlich. Aber er kriegt das.
Du musst dir dagegen rechnen. Du kannst dir einfach sagen, ich brauche.
Das ist ja im Prinzip das, er kriegt das, was er zum Leben braucht, das ist fest vereinbart.
Wenn er meint, er braucht.
Wenn gerade mehr braucht,
ja. Ja, wenn er sagt, ich brauche 2.500 gleichgelegt, wie viel ich dafür arbeiten muss.
Ich brauche mehr Freizeit, das ist ja auch ein.
Ja, vielleicht braucht er sie auch, weil er nämlich nicht bloß zwischen 25 und 45 was zum Arbeiten, zum Leben, zum Arbeiten, Arbeit aushalten muss, sondern vielleicht auch bis zum 65. Lebensjahr, demnächst sogar 67. Und das hält er fällt verdammt schwer, wenn man sein Leben lang da an Überstunden klopft.
Das kann genau das gleiche passieren wie beim Stundenlohn, dass der auch weniger eingesetzt wird. Dann kriegt er auch nicht mehr den.
Eben.
Aber das ist dann nicht besser, als ich weiß nicht.
Dass wenn er weniger eingesetzt wird.
Ja, auch wenn du wissen oder so, was angestellt
wird. Dann kriegt er in den Branchen, wo es ausgemacht ist, dass der Angestellte sogar dann mehr kriegt, sogar Gehaltsfixierung kriegt, wenn er weniger gebraucht wird, kriegt er tatsächlich weniger, er kriegt das gleiche Geld. Aber der ERA, dieser neue Tarifvertrag, will ja gerade Schluss machen damit, dass Angestellte, welche sind, die unabhängig von der Leistung immer dasselbe Geld kriegen und Arbeiter, welche sind, die mal bei mehr Leistung mehr und bei weniger Leistung weniger kriegen. Sondern er will ausmachen, künftig gilt für alle Arbeiter und Angestellte das gleiche Gesetz. Nämlich mehr Leistung, mehr Lohn. Weniger Leistung heißt natürlich dann logischerweise weniger Lohn. Gerechter Lohn für ein gerechtes Tagewerk.
Was ist denn mit den Arbeitgebern?
glauben die jetzt auch daran, dass Lohn und Leistung ein Verhältnis haben. Jetzt haben sie das ja unterschieden.
Kannst du mal was zum Trinken werden? Apfelschorle. Ja, ich habe gerade was bestellt.
Ich wollte fragen, wenn dieses Wiederabkommen, das haben wir jetzt auch die Arbeitgeber unterschrieben. Mhm. Da ist jetzt die Frage, wie wir glauben, die Aussage machen.
Ja.
An Lohn und Leistung, das ist kein Verhältnis zueinander hat. Oder sie kennen vielleicht auch wirkliche Gründe oder andere Gründe oder Kriterien, woran der Lohn und Leistung beschreibt.
Und ja.
Das Problem ist ja das Einzige, wo der dann fit macht. Also mit den Ressourcen kann man zum Beispiel keine Ahnung von Kosten dafür veranschlagen. Das sind Fixkosten. Und die Lohnkosten sind die Kosten, die er frei beeinflussen kann. Oder relativ frei beeinflussen
kann. Ja. Ich wollte ja auch sagen, vor allem gerade bei der von der Leistungshierarchie, die wir haben, ist ja schon ganz also eine. Ein komplettes System von Leuten, die über die Mannesdrüber gestellt sind und da abwirken, organisieren, optimieren und so weiter. Gerade deren Leistung eigentlich gut ist, oder woran die Maße hat, was da die Arbeitgeber, also das lässt man unterschreiben.
Also wenn die meisten sind ja nicht unten stehen und dann geht es immer weniger auf Tourmaschine, noch weniger und noch weniger. Und die überwachen das, dass die nicht runterstehen, auch nicht funktionieren. Und die ganz unten stehen, also die große Arbeit, weil die Personal nicht sind.
Ja.
Und sind am besten kontrolliert, weil nur die Tourer stehen, und die, also mit dem zugeneigt, was sind dem Unternehmer als die einfachen Arbeiter.
Jetzt sind die auch nicht, was ihr hört hier. Wenn der Lohnhierarchie aufsteigen, also sind sie ja nicht mehr auf der anderen Seite.
Die Frage ist, sind die Arbeitgeber auch daran interessiert an so einer differenzierten Bezahlung?
Ja.
Es ist die Frage an so einer, wie sie durch die Tarifverträge entstanden ist. An was sind die eigentlich interessiert? Wie viel zahlt ein Unternehmer für bestimmte Arbeitskraft?
So viel wie er muss.
So viel wie er muss. Also wenn es keinen Tarifvertrag gibt, dann bestimmt er rein nach seiner Rechnung, wie viel er den bezahlt. Und er bezahlt ihm so viel, nicht dass der leben kann, sondern so viel, dass er kommt und bleibt. Also, was ist dem sein Standpunkt? Er sagt...
Was ist denn, vielleicht nochmal die Antwort, meine Frage, wenn ich gestellt, was ist denn... jetzt von dem Arbeitgeber entdeckt wurde, an einem qualitativen Unterschied zwischen einem Lohnempfänger, der in den Unterschied oben steht, und einem, der unten steht. Und warum sagt er da ja dazu, zu diesem Unterschied?
Da sagt er nicht ja dazu, sondern den hat er überhaupt erst erfunden. Du musst das sagen. Die Unternehmen haben es erfunden, dass sie die Menschen, die sich für die Verwaltungstätigkeiten, vor allem für die unternehmensnahen Verwaltungstätigkeiten beschäftigt haben, dass sie denen wesentlich mehr gegeben haben als den produzierenden Arbeitern. Das war ihre Erfindung. Und die Gewerkschaft hat da gar nichts erfunden, die Gewerkschaft hat es vorgefunden. Die hat entdeckt, dass die Unternehmer unterschiedliche Arbeiten unterschiedlich bezahlen. Jetzt fragt sich die Gewerkschaft von ihrem Standpunkt, Leistung soll bezahlt werden. Gerechte Bezahlung. Also gerechter Lohn für ein gerechtes Tagwerk. Die fragt sich, steckt denn in dem, was der Unternehmer an unterschiedlichen Löhnen bezahlt, Lohnhöhen bezahlt, steckt da sowas wie ein System der Leistungsgerechtigkeit drin oder ist es bloße Willkür? Das fragt die Gewerkschaft heute noch, weil auch heute immer noch neue Berufe oder neue Tätigkeiten entstehen oder von Unternehmen gebraucht werden. Und dann gibt es plötzlich kein Vorbild, aber Löhne dafür erfunden. Nehmt zum Beispiel das Beispiel vor 25 Jahren oder 30 Jahren, wie die Computer eingeführt worden sind oder allmählich entwickelt worden sind. Da gab es noch gar keine massenhaften Könner auf dem Gebiet. Da haben die Unternehmer teilweise gemessen an heute Fantasielöhne bezahlt, fantastische Löhne bezahlt, unglaubliche Löhne bezahlt, um die paar Leute zu kriegen, die mit Computern umgehen konnten, sie programmieren konnten und Prozesse damit, Produktionsprozesse damit optimieren. Im Laufe der Zeit hat das Ausbildungssystem darauf reagiert, man hat Studiengänge eingerichtet, Programmieren und so weiter ist dann ein Massenfach geworden. Heutzutage ist die Fähigkeit, mit Computern umzugehen, eine massenhaft verbreitete. Die Spitzenlöhne für Computerexperten sind zu Normallöhnen geworden. Das war alles Tat der Unternehmer. Weil weder waren diese Spitzenkönner gewerkschaftlich organisiert und hatten eine Gewerkschaft hinter sich, die gesagt hat, wir möchten 10-mal so viel verdienen wie ein normaler Mensch an der Maschine. Noch haben die heutigen großartig die Gewerkschaft gefragt, sondern es haben die Unternehmer einfach von sich aus beschlossen. Warum? Weil sie bemerkt haben, die Qualifikation, um die sie sich früher gebalgt haben, wechselseitig, sich abgejagt haben, da brauchen sie sich gar nicht mehr balgen, die gibt es sowieso massenhaft. Im Augenblick sogar mehr, als man gebraucht, als man braucht, als die Nachfrage der Unternehmer. Also stimmt wieder sein Gesetz, die zahlen so viel, wie sie bezahlen müssen, damit die kommen.
Ja? Aber wie ist es dann für die Unternehmer? Ich meine, wenn es jetzt zum Beispiel diese etwa 10 Computerexperten gibt und die wissen halt, die Unternehmer, was ist jetzt ein neuer Markt, wenn ich einsteigen, und das ist ja auch mit einer Erfindung, wie das Arbeitnehmer so bieten kann. Wenn man sagt, da ist mit 20.000 Euro pro Monat, das ist nicht genug. Die woanders sind oder das
ja,
sind
ja.
Auch nicht angewiesen.
Ja.
Deswegen ist es ja eine gegenseitige Beziehung. Also
genau, diese.
Weiß ja genau in dem Moment, weil du hast darauf angewiesen. Deswegen kann ich jede Forderung stellen, die ich will, bis zu dem Punkt, also man kann auch sagen, so viel wie er zahlen muss, bis so viel wie er zahlen kann.
So. Also kann man sagen, am Anfang ist es nicht einfach Unternehmererfindung, sondern Unternehmer wollen die Leute haben, weil sie ihnen Prozesse optimieren, wo dann die 10 oder 20 oder 30.000 Euro, die sie ihnen bezahlen, sich lässig amortisieren. Klar, das ist die Voraussetzung. Was jetzt sage ich doch, die Unternehmer erfinden, weil kaum gibt es genug Leute von dem Kaliber, sagen die Unternehmer, jetzt brauchen wir uns da nicht mehr groß bemühen mit Spitzenlöhnen. Die kommen ganz von selber und nehmen jedes Geld, wenn sie überhaupt genommen werden. Das meine ich mit erfinden. Die Unternehmer haben den Unterschied erfunden in dem Sinne, den haben sie kalkuliert, er ist nützlich für sie. Und jetzt brauchen sie nicht mehr und schon schaffen sie den Unterschied ab. Obwohl die Leute, die sie jetzt nehmen, zum Zehntellohn oder Hundertstellohn von damals immer noch genauso leistungsfähig sind wie damals, vielleicht sogar leistungsfähiger, was die fachliche Könnerschaft betrifft. So, daraus folgt, die sind nicht bezahlt worden nach Leistung, sondern bezahlt worden nach dem, was sie dem Unternehmer gebracht haben an Einsparung durch ihre Geschichten dort.
Aber das ist doch eine Frage des Leistungsbegriffs. Dem Unternehmer ist das Leistung.
Leistungsbegriff? Dann macht aber der Leistungsbegriff, wenn du die Leistung, man strengt sich an, man kann was, so leicht ersetzen kannst durch Leistungsbegriff, dann würde ich erstmal sagen, dann ist jedenfalls die Meinung, jemand wird nach Leistung bezahlt, ein Stück Ideologie.
Das habe ich vorhin schon gesagt. Ich finde es auch total Quatsch und es macht so keinen Sinn. Aber ich wollte das so. Können wir ja sagen, zu viel Leistung im Prinzip. Also, mach gut. Also Profitleistung im Sinne der Unternehmer rechnet sich von einem einzelnen Mitarbeiter eben einen gewissen Profit aus und der ist dann ein guter Prozentsatz am Anfang vielleicht, aber eben nur einer ist, der das kann. Aber wenn es mehr gibt, dann kann man das ja aufteilen auf die vielen Leute und muss auch weniger zahlen.
Nein, das geht ganz, ganz anders. Und da gibt es plötzlich von den 20 Experten auf der ganzen Welt 20.000 und schon braucht man keine 10.000 mehr zu bezahlen. Weil die machen es dann auch für 1.500. Das ist die.
Aber damit sehe ich ja auch das Produkt, sage ich mal. Also, vielleicht braucht das auch weniger Geld. Ich weiß es nicht.
Das ist ganz wurscht, selbst wenn das gleiche Geld reinkommt. Der Unternehmer zahlt nicht mehr, als er braucht, zu zahlen braucht, damit der Mensch bei ihm anheuert.
Weil der Unternehmer den Arbeiter auf einem Arbeitsmarkt sieht und solange der Arbeiter sich auch so verhält wie auf einem Markt und seine Arbeitskraft verkauft am Markt, würde es auch so sein.
So.
Ja. Und dadurch könnten Gewerkschaften was tun, könnten vielleicht noch nicht, denke ich.
Nein, daraus folgt doch, dass der Markt, Arbeitsmarkt gar kein normaler Markt ist.
Ist er auch nicht.
Nur ausnahmsweise ist er ein Markt.
Eigentlich.
Nur in Ausnahmefällen ist der Arbeitsmarkt ein Markt. Nämlich in den Ausnahmefällen, wo tatsächlich Unternehmer mal vorübergehend oder für gewisse Zeit angewiesen sind auf bestimmte Leute. Dann hat sowas wie ein Markt. Ansonsten haben sie freie Wahl. Bestimmen die ja, Löhne selber.
Das passt ja auch noch in der Angebots- und Nachfragekurve. So ist es ja nicht. Dann ist man halt auf der anderen Seite von der Kurve und schneidet sich weiter unten. Das ist immer noch ein Marktmodell. So stimmt es nicht.
Corinne,
es gibt Unternehmer, die begriffen haben, dass Autos keine Autos kaufen, um jetzt mal ganz polemisch zu werden, die auch so begriffen haben, dass der Arbeitsmarkt als echter Markt nicht funktioniert. Wenn ich dem Arbeitnehmer nicht so viel gebe, dass er nicht verreckt, dann wird es nicht funktionieren. Wobei, und wenn man sich manche Entwicklungsländer gerade anguckt, da scheint es doch nicht zu sein, weil durch Export und Importe ist es halt egal, welcher Arbeitnehmer das Produkt nachher kauft. Es macht eigentlich nur in geschlossenen Volkswirtschaften Sinn, dieses Autos kaufen keine Autos.
Eben, also stimmt es nicht mehr.
Es stimmt nicht mehr. Ganz klar.
Vielleicht hat es auch noch nie gestimmt. Also ich kenne keine Unternehmer, die Löhne erhöht haben, damit die eigenen Arbeiter ihnen die Autos abkaufen. Die möchten immer gern, dass die anderen Unternehmer ihre Arbeiter besser bezahlen, damit sie ihnen die Autos abkaufen. Aber doch nicht selber. Wenn sie selber ihre eigenen Leute höher bezahlen, verdienen sie doch Gewinnanteile. Jeder Unternehmer möchte immer, dass die Kaufkraft, die anderen Unternehmer stiften, möglichst hoch sei. Das sagt aber jeder Unternehmer und das daraus folgt, dass es keiner macht. Deswegen macht keiner Lohnerhöhungen.
Auch das, und deswegen wird auch immer gefordert, dass andere Akteure wie der Staat Kaufkraft stiften sollen, ganz klar. Aber es gibt eben auch welche, das ist das Gleiche wie, dass sich bestimmte Unternehmen ihren Mitarbeitern auch noch, auch hier in Deutschland, auch woanders, in der Geschichte, aber auch jetzt. Also es gibt ja auch ein paar, oder in Japan, die das System anders verstehen. Also es gibt, aber die sind die Ausnahme und wahrscheinlich die Ausnahme der Regel.
Also gut, wenn du das so formulierst, das ist die Ausnahme von der Regel, dann wollen wir lieber die Regel reden. Und nicht die schlechte Regel, quasi gewissermaßen heiligen, dadurch, dass die Ausnahme von ihr auch noch möglich ist. Andererseits dürfte es so sein, dass die meisten Ausnahmen von der Regel sich auflösen in Sonderbedingungen, warum die Unternehmer gut daran tun, in bestimmten Zeiten oder bestimmten Branchen Leuten mehr zu bezahlen. Zum Beispiel dieser Einführungsmarkt, diese Einführungszeit der Computer. Die Einführung der Feinmechanik im letzten Jahrhundert, Ernst Abbe zum Beispiel in Jena ist ja ein Beispiel dafür, wo dann tatsächlich Unternehmer sagen, damit ich die Arbeiter bekomme, die ich brauche für meine Spezialprodukte, kann ich nicht den groben Bauern, der gerade vom Feld geflohen ist, weil er dann nicht mehr von seinen Rüben leben kann, kann ich nicht brauchen. Ich brauche ausgebildete Leute und deswegen zahle ich ihnen mehr und gebe ihnen sogar noch Wohnungen und nicht bloß das, stelle ich noch ein Theater hin und mache einen Kulturverein und organisiere das Leben wie später die DDR im schönsten Kombinat. Das gab es tatsächlich. Aber wie gesagt, das ist die Ausnahme von der Regel. Und die Ausnahme hat ihren guten Ausgangspunkt, nämlich für diese Branche war es in einer bestimmten Zeit ein nützliches Mittel, Leute so zu versorgen, damit sie tatsächlich die brauchbaren Leute sind für ihre Tätigkeit. Und ich würde sagen, fast alle Beispiele, die uns einfallen würden, lösen sich jedenfalls im Ausgangspunkt dahin auf. Und wenn ein Unternehmer den Leuten mehr bezahlen muss, wegen Marktverhältnissen oder wegen seiner bestimmten Produktion, dann wäre es der schlechteste Unternehmer der Welt, der nicht sagen würde, ich bin ein edler Mann, ich bin ein Philanthrop, ich tue Gutes. Das tun ja sogar die schlecht bezahlen. Die zahlen die einen schlecht und mit den Gewinnen machen sie Stiftung.
Das mit dem Marktverkehr, wie Sie gesagt haben, sowas wird ja auch weiter hingestellt. Das hängt damit zusammen, weil diese Glasschleiferei eine große Anfälligkeit, dazu mussten mehrere Jahre diese Tätigkeit machen.
Ja, genau, das war der Punkt. Ja,
das war der Punkt, also rein Gewinnrechnung.
Die Abhängigkeit von dieser ganz bestimmten Geschicklichkeit.
Ja, nichts mit hier. Und das mit dem Kaufkraftstiftung, das macht ein Unternehmer, indem er Lohn zahlt. Der Lohn ist die Kaufkraft, aber nicht der Staat. Der liegt uns wirklich.
Nochmal zurück, unsere Fragestellung war ja, woher kommt überhaupt diese Lohnhierarchie? Also die Unternehmer bezahlen die Leute, wenn man sie lässt, wenn es da kein Gegenkraft gibt, wie die Gewerkschaft ja dann, wenn sie Tarifverträge macht, sich aufstellt, dann zahlen sie einfach nach den Marktverhältnissen, die wie sie einschätzen. Mal mehr, mal weniger. Da gibt es dann auch gar nicht so recht das System. Natürlich stellt sich raus, die Führungskräfte bezahlen sie im Durchschnitt mehr, weil sie sich auch die verlassen wollen. Aber Produktionsarbeiter, vor allem die einfachsten, die kriegen sie jederzeit durch gleichartige andere Arbeiter ersetzt. Also, die sind froh, wenn sie überhaupt einen Lohn kriegen. Dadurch entsteht ein Unterschied, noch keine Hierarchie, ein Unterschied in der Bezahlung. Und es gibt Beispiele in der Geschichte. Marx macht im Kapital aus dem letzten Jahrhundert, aus dem vorletzten Jahrhundert solche Beispiele. Da waren sogar die Menschen, die Backsteine, damals war halt noch der Bau noch mit Kränen und so weiter vollgestellt, die mussten Backsteine tragen, damit die anderen die Mauern. Und diese Backsteinträger waren im 19. Jahrhundert besser bezahlt, als diejenigen, die die Steine so mauern könnten, dass die Mauer nicht einfällt. Warum? Weil die Arbeiter damals so wenig verdient haben, dass der Durchschnittsarbeiter so schmächtig war, dass er gar keine Backsteine tragen konnte. Also haben in der Situation, wo es noch keine Lastenmaschinen gegeben hat oder nicht genügend oder nicht brauchbare, billige, Leute mehr bezahlt, wenn sie kräftig waren. Die mussten nichts können, die mussten bloß Steine schleppen können. Kaum sind die Kräne erfunden, sind die Backsteinträger überflüssige Leute und fliegen aus. Und sowas gibt es in allen Perioden des Kapitalismus, auch heute noch. Die Computerleute waren ein Beispiel. Plötzlich haben Leute, die gestern, vielleicht vor ein paar Jahren, die gerade noch gefragte Leute waren, die umgeschult haben, weil sie als Lehrer keinen Job gekriegt haben in Westdeutschland auf Computer, nachdem der Kurs vorbei war, sind die Leute so gnadenlos gefallen im Bereich der Computerprogrammierer, dass sie dann entweder schlecht bezahlte Computerprogrammierer waren oder sogar arbeitslose Computerleute. Und sich dann
das ist natürlich kapitalistisch spezifisch, dass sich durch technologische Veränderungen einfach die Schwerpunkte der Arbeit verlagern.
Das ist nicht kapitalistisch spezifisch?
Nee, also.
Das hat ja keiner behauptet.
Der Kapitalismus wirft sie raus und überlässt sie sich selbst.
Ja, nein.
Systeme machen was anderes, aber dass bestimmte Formen der Arbeit einfach durch technologische Veränderungen überflüssig oder sich verändern, das ist doch normal.
Es hat auch keiner behauptet, dass das unnormal wäre, sondern der Skandal ist, liegt doch darin, dass man solche Leute dann um ihr Einkommen bringt, um ihr Lebensunterhalt bringt. Warum soll denn jemand, der deswegen, weil seine Tätigkeit durch neue Erfindungen nicht mehr gebraucht wird, dann zu Recht rausgeschmissen werden und schauen, wo er bleibt? Was ist das für eine komische Produktionsweise? Jetzt ist man so produktiv, dass man ihn nicht mehr braucht? Und anstatt dass man sagt, ja, dann heißt es also, für alle ist die Arbeit leichter, vielleicht sogar kürzer zu machen. Man teilt sich die Arbeit anders auf, sondern sagt im Kapitalismus, solche Leute, die ich nicht mehr brauche, die kriegen auch den Lebensunterhalt gestrichen. Du redest so drüber, wie wenn du sagst, das ist das Normalste von der Welt.
Nee, das habe ich nicht gesagt, aber das ist kapitalistisch spezifisch. In der DDR war es vielleicht so, dass die Leute, ob sie gebraucht wurden oder nicht, trotzdem da rumgesessen haben. Das kann man auch machen. Ich will versuchen, da aus der Wertung rauszukommen.
Ich rede nicht von Wertung, ich rede davon, dass wenn die Leute, wir waren vorhin mal ganz das Thema gehabt, keine Wertung, sondern die Leute waren bezahlt nach Bedarf der Unternehmer. Wenn sie zum Beispiel ungebildete, aber kräftige Hände brauchen, zahlen sie die ungebildeten und kräftigen Hände mit hohen Löhnen, wenn es wenige von der Sorte gibt. Und zahlen die gut gebildeten schlecht, weil es von denen mehr gibt und genug gibt. Das sollte bloß dafür stehen, es ist kein Leistungsmerkmal, was höhere Löhne erfordert oder erbringt. Oder Ausbildung oder komplizierte Arbeit oder was auch immer die Ausdrücke sein mögen. Sondern es ist rein der Bedarf der Unternehmer und die Lohnhierarchie, das war immer noch unsere Frage, wie entsteht die? Die Lohnhierarchie entsteht dadurch, dass die Gewerkschaften sagen, wir möchten aber daraus ein System machen. Wir machen mit euch Verhandlungen, dass nicht mehr eure Willkür entscheidet, der so viel, der so viel, der so viel, sondern für folgende Tätigkeit gibt den Lohn, und zwar für überall, in jedem Betrieb. Und für folgende Tätigkeit gibt den Lohn, wieder überall in jedem Betrieb. Und durch diese Tätigkeit der Gewerkschaft, durch diese Forderung der Gewerkschaft, ist aus der Zufälligkeit einzelner Unternehmerentscheidungen mal mehr, mal weniger zu bezahlen, je nach Marktverhältnissen, sowas entstanden wie ein Lohnsystem, sowas wie eine Hierarchie. Heilige Ordnung heißt es auf Deutsch. Wenn es die mal gibt, jetzt war die Frage, warum unterschreibt ein Unternehmer sowas, wenn es die mal gibt, diese Hierarchie, diese systematische Bezahlung, warum sagt der Unternehmer ja dazu? Einerseits, sein Hauptinteresse, ich will möglichst wenig Löhne bezahlen. Also zahle ich bloß so viel, wie unbedingt nötig sind. Jetzt weiß ich in dem Katalog, welche Tätigkeiten ich wie bezahlen muss. Also schaffe ich von den Tätigkeiten, die teuer sind, möglichst viel ab und schaffe von den Tätigkeiten, die möglichst billig sind, möglichst viel rein. Ich habe jetzt quasi einen Katalog für meine Investitionen in die Maschinerie, wie ich Leute billiger machen kann. Und jetzt kommt tatsächlich, meinetwegen sagst du Wertung dazu, ein Wiedersehen rein. Die Gewerkschaft sagt jetzt, ja, so machen wir es, machen eine Bewertung der Arbeiten, zum Beispiel analytische Arbeitsplatzbewertung, und wird dann bewertet. Wenn jemand geistig dabei ist, kriegt er 7 Punkte. Wenn jemand bloß monoton immer hin und her schafft, aber mit vollem Einsatz, Kopf wird nicht gebraucht, kriegt er 3 Punkte. Was macht das System? Immer ist der ganze Mensch da. Da, wo der Kopf wird mit 7 Punkten bewertet wird, ist noch die Hand und die Füße und so weiter, der Organismus, auch ganz da. Aber der kriegt 7 Punkte. Da, wo der Kopf nicht gebraucht wird vom Unternehmer, kriegt er natürlich die 7 Kopfpunkte nicht, aber die 3 Punkte fürs Handarbeiten. Der Mensch wird immer als Ganzer gebraucht, aber als, wie wenn er bloß teilweise gebraucht würde, bezahlt. Das ist die nächste Trennung. Die erste Trennung war getrennt vom Bedarf der Leute. Die nächste Trennung ist getrennt von der Leistung. Immer muss der ganze Mensch leisten, aber als Leistung gilt, meinetwegen Leistungsbegriff, wie du vorhin gesagt hast, als Leistung gilt immer bloß das, was der Unternehmer laut Katalog zu bezahlen hat. Die Leute werden aufgeteilt in Leistungsarten oder Leistungsaggregate. Folgende Leistungen werden abgerufen, also bezahlt. Die anderen Leistungen könnten sie auch haben, interessieren uns aber nicht, deswegen bezahlen wir sie nicht. Zu diesem System hat die Gewerkschaft nicht bloß Ja gesagt, dieses System hat sie mit ausgemacht, mit vereinbart, mit erstritten.
Hat jemand ein Problem mit dem Ventilator, mal kurz ausmachen? Das heilt jetzt echt ganz schön.
Ihr habt Zugprobleme allmählich.
Ja.
Mach's da bitte aus, mir geht's auch so ähnlich. Ich habe mir auch schon Strümpfe angezogen vorhin. So, das war jetzt der Versuch, die Geschichte mit der Lohnhierarchie, unterschiedliche Löhne zu klären, die natürlich, wenn es dann gibt, innerhalb der Beschäftigten jede Menge, nicht bloß unterschiedliche Bezahlungen, auch unterschiedliche Interessen, unterschiedliche bis gegensätzliche Interessen hervorbringt.
Ja. Weißt du, woher das kommt, dass grundsätzlich bei solchen Dingen, also anscheinend jetzt ja auch auf der Wirtschaftsseite, geistige Arbeit immer höher eingeschätzt wird als nicht geistige?
Geistige Arbeit, die man braucht. Die geistige Arbeit, die man für unbrauchbar hält, wird nämlich ganz schlecht eingeschätzt. Man muss nämlich bedenken, auch ein Akkordarbeiter, auch ein Bandarbeiter benutzt seinen Kopf.
Das meine ich mit Leistungsmessung in der Pädagogik, ganz heißes Thema. Das ist totaler Quatsch. Einer, der da steht und aussortiert, muss er auch bedenken. Sonst macht er ganz
komische Sachen. Ja, ursprünglich kommt es von der relativen Seltenheit, relativ meine ich im Verhältnis zu den anderen, Seltenheit der besseren Qualifikationen. Ursprünglich. War halt bloß eine Minderheit, hat das Abitur gehabt, und bloß eine Minderheit war auf der Uni, bloß eine Minderheit war besser qualifiziert. Seit der Staat die Massen, die Unis öffnet, bis zu 30-40% in manchen Staaten, sind natürlich sehr viele Menschen, die aus der Uni kommen, nicht mehr wie früher Spitzenverdiener, sondern sind auch längst Mittel-Kleinverdiener geworden. Da merkst du, das hängt ganz davon ab, ob der Geist mehr bezahlt wird. Nämlich vom Angebot. Kaum steigt das Angebot an geistig ausgebildeten Menschen, schon fällt der Preis für sie.
Ja. Aber es war anscheinend bei dieser politischen Werbung auch trotzdem drin. Ist das irgendwo systematisch feststellbar, dass sich da diese Denkschiene festgefressen hat, dass höhere geistige Qualifizierung automatisch irgendeine Besserstellung gerechtfertigt? Ist das irgendwie erkennbar, dass das
Wie denkst du, wenn das Denkschiene festgefressen?
Na, anscheinend wurde selbst dort von Gewerkschaftsseite, wo Tätigkeiten, wenn sie mit Punkten eingemessen wurden in dieses System, dass das automatisch geistige Tätigkeit höher eingemessen wird.
Da scherzhaft darauf antworten. Die Leute, die so eine Punktwertung aufstellen, die denken bestimmt
selber so schon geistig.
Vor allem ist der Punkt der, die haben entdeckt, dass die Kapitalisten, die Unternehmer, die wenigen Menschen, die planen, besser bezahlen als diejenigen, die nicht planen. Also denkt die Gewerkschaft jetzt in einem Fehlschluss, Leistung, Lohngerechtigkeit, bestimmte Leistung entspricht bestimmten Lohn. Aha, also geistige Leistungen sind im System der kapitalistischen Arbeit besser bewertet als körperliche Arbeiten, also ist es gerecht, dass die mehr verdienen. Zugleich hält sie gar nicht dran fest an dem Schluss, denn kaum werden diese geistigen Qualifikationen entwertet durch neue Produktionsmethoden oder durch Änderungen in der Angebots-Nachfrage-Verhältnissen der Qualifizierten, fällt deren Lohn und die Gewerkschaft macht im nächsten Tarifvertrag oder im nächsten in Geldrahmen-Tarifverträgen aus, die kriegen auch entsprechend weniger. Der Grundfehler liegt in der Meinung, in dem Fehlschluss, wenn die Kapitalisten bezahlen, dann bezahlen sie für Leistung. Dann sollen sie aber bitte auch die Leistung bezahlen. Wenn sie unterschiedliche Gelder hergeben für unterschiedliche Tätigkeiten, dann muss da ein Entsprechungsverhältnis sein und wir als Gewerkschaft sehen unsere Aufgabe darin, dieses Verhältnis, was nie gerecht ist, also deine Einwände kennen die auch, dass Leistung schlecht messbar ist. Aber trotzdem halten sie daran fest, dann brauchen wir Bewertungssysteme, die dieses so schwer bewertbare, so schwer messbare, doch irgendwie gerecht gestalten. Ja?
Aber dann kommen wir wieder bei dem Punkt, was die Leute mitmachen wollen, beziehungsweise ob die Leute Interesse haben, in der Gewerkschaft zu sein. Weil die normale DGB würde jetzt sagen, gut, dann holen wir jetzt für jede Beschäftigungsgruppe das Beste raus, zahlen das alles im großen Topf, sagen, wir sind, was weiß ich, wie viele Millionen Mitglieder, rechnen mal die gesamten Arbeitsstunden zusammen oder was jeder brauchen würde, teilen das Ganze gemeinschaftlich auf, jeder kriegt das Gleiche, da werden viele dabei, die noch weniger damit rauskriegen. Ganz klar, und die wollten natürlich sagen, nö, da gehe ich aus der Gewerkschaft raus, warum soll ich denn jetzt plötzlich weniger kriegen? All die würden sich sicherlich freuen, ja, die werden dann endlich mal vielleicht so ein bisschen mehr, aber dann ist halt wieder die Frage, was ist denn jetzt kollektiv oder was wollen denn alle Menschen? Das gibt es ja anscheinend gar nicht, sondern jeder würde dann versuchen, trotzdem sich das Beste rauszuholen. Und dort da liegt eher das Problem, dass jetzt weder der Unternehmer noch der Gewerkschafter sich da jetzt irgendwie denkt, ja.
Der Idee krank?
Also das denkt jeder am Ende. Also auch der Endverbraucher denkt ja, wo kriege ich es dann am günstigsten her?
Da die Idee krank an einer Voraussetzung. Du setzt voraus, dass die Gewerkschaft das wollte. Na, hast du gesagt. Jetzt musst du aber doch festhalten, was wir.
Also wir waren die wollten.
Ja, aber du musst doch festhalten, was wir vorhin mal besprochen haben. Da war das, die Gewerkschaft organisiert konkurrierende Lohnarbeiter, um die Konditionen zu verbessern. Langsam. Um die Konditionen zu verbessern, damit sie wieder für die Kapitalisten arbeiten. Und das unterschlägst du, die ist damit.
Nee,
wer so die Leute organisiert, der ist doch für das System. Wer die Leute dafür organisiert, dass sie wieder von Kapitalisten arbeiten, der ist doch für das System der Arbeit, wie es der Kapitalist einrichtet. Der will doch bloß innerhalb des Systems was verbessern.
Am Ende am Kapitalisten liegt, sondern an jedem einzelnen Menschen, weil der Kapitalist ist auch nur ein Mensch unter vielen. Und auch der Arbeitnehmer, der sucht sich natürlich immer seine besten Methoden raus, das Beste für sich. Er wird auch nicht ins Geschäft gehen und sagen, ich kaufe jetzt das Teuerste, sondern das Günstigste. Und der Arbeitnehmer da halt ist wieder gezwungen, jetzt günstiger zu produzieren. Ganz klar. Und je mehr Leute am Angebot sind für eine gewisse Tätigkeit, desto besser kann ich auch eine eigene Firma aufmachen, die billiger produziert als das Konkurrenzunternehmen, kann es billiger anbieten. Der Käufer, der Endverbraucher, der Arbeitnehmer ist, der kann es auch billiger kaufen und so weiter. Also im Prinzip hängen natürlich alle in den Systemen mit drin. Das ist jetzt nicht nur der Arbeitgeber. Wobei das nicht so ist, weil der Widerspruch jetzt aufgelöst
wird. Wofür sprichst du jetzt? Wofür steht das, was du jetzt sagst? Dass es ein System ist, in dem alle, fällt, wenn einer, ein Kapitalist zum Beispiel der Meinung sei, ich will meine Leute besser bezahlen.
Im System. Das kann sich keiner ausnehmen, sondern das betrifft alle. Also man kann jetzt nicht den Unternehmer als
ja, ich rede doch gar nicht vom Unternehmer.
Bezeichnen, sondern im Prinzip, wenn wir im Kapitalismus leben, ist jeder Einzelne auch Mitglied dieses Systems und damit Kapitalist.
Aber du hast doch bist doch woanders angefangen. Du hast doch angefangen dabei, wenn die Gewerkschaft fordern würde, jetzt sollen alle dieselben Löhne kriegen. Was würden dann und so weiter? Das war der Ausgangspunkt. Jetzt habe ich zu dir gesagt, denk doch mal an den Ausgangspunkt, widerspricht doch dem, was in der Gewerkschaft der Organisationszweck ist. Nämlich für die Arbeiten, die die Leute verrichten, bessere Konditionen zu erstreiten. Nicht das System in Frage stellen, sondern innerhalb des Systems für die einzelnen Beteiligten bessere Konditionen rauszuholen.
Aber das ist eben also zusätzlich Gewerkschaft zusammen, weil es eben diesen Konsens suchen muss im Sinne von, weil sonst die Menschen eben nicht mitmachen würden, weil einzelne Gruppen der Gewerkschaft eben nicht mehr beitreten würden, weil sie sagen, ich mache ja nicht mehr den Schnitt, denke ich. Also die Gewerkschaft setzt sich aus ihren Mitgliedern zusammen am Ende. Natürlich gibt es ja jetzt sicherlich irgendwelche Machtstrukturen, die sich im Laufe der Zeit auch aufgebaut haben, die jetzt auch schwer zu überwinden sind und wo wir dann
ja, vielleicht irgendwie was folgt daraus? Aber noch nicht die Kapitalisten, du bist ja gleich bei allen gewesen, da folgt daraus, dass die Gewerkschaft, das Bewusstsein der Gewerkschaftsführung und das Bewusstsein der Gewerkschaftsbasis ungefähr dasselbe ist. Nämlich alle sind davon überzeugt, es braucht einen gerechten Lohn für dieses System, in diesem System.
Sicherlich, also jetzt, ja, weil es eben auch bei Alternativlosigkeit,
also. Was, das ist eine andere Frage, ob alternativlos. Erstmal sagen Sie, wenn die Gewerkschaft dafür ist, dass Ingenieure mehr bezahlt kriegen als Hilfsarbeiter. Er sagt, und der Hilfsarbeiter der Meinung ist, der Gewerkschaft, der Ingenieur, verdient zu Recht mehr als ich, weil er fleißig war in der Schule und studiert hat. Und die Gewerkschaft denkt genau das Gleiche. Dann heißt es nur,
der Hilfsarbeiter sie könnte natürlich jetzt mehr fordern, das ist ein bisschen merkwürdig, das stimmt. Also er könnte ja sagen, also ich wäre ja dafür, dass gleicher Lohn für gleiche Arbeit, dass eben gerecht aufgeteilt wird, eben dass der nicht einen höheren Stundenlohn bekommt, weil im Prinzip bin ich ja auch die ganze Zeit da und nur weil der jetzt eben einen anderen Angriff macht oder irgendwas über was nachdenkt und ich muss die ganze Zeit Steine schleppen, bin ich ja trotzdem, will ich ja trotzdem genauso bezahlt werden, weil ich bin auch ein Mensch und das wäre dann eben gleich.
Genau. Ich bin keine Sau, ob er ein Mensch ist. Ja? Und wenn irgendjemand in diesem System sich dafür interessieren würde, dass ihr Menschenleben gibt, ist kein Hartz IV. Das ist das Erste. Interessiert keine Sau, ob du mich als Mensch definierst. Du bist, musst verwertungsfähig sein und sonst gar nichts. Zweitens, was du vorhin gesagt hast, wir sind alle Kapitalisten. Das setzt voraus, dass wir über Kapital verfügen, das wir zu unserem Lebensunterhalt einsetzen können. Können wir nicht. Das Einzige, was wir haben, ist die Arbeitskraft. Und die muss verkauft werden, weil ich sonst keine andere Möglichkeit habe. Im Moment kann ich nie im Leben ein Unternehmer werden. Im klassischen Sinne. Denn allein die Anschaffung von irgendwelchen Produktionsmitteln übersteigen meine Möglichkeiten dermaßen, ich bin auch nicht kreditwürdig. Ich würde nie was kriegen, ich bin immer gezwungen.
Ich meine das jetzt nicht im Sinne von Unternehmer, ich meine das jetzt im Sinne von, dass wir Teil des Wirtschaftssystems sind. Also das, wir kaufen ja auch ein. Also,
ja, wenn Sie glauben, dass es so gut ist. Du musst, du bist ja gezwungen. Die einen, die wollen das System so und die anderen, die müssen arbeiten, das hat sie gesagt. Du musst ja arbeiten, weil du das Geld brauchst, um zu fressen und das Dach über dem Kopf hast. Und die anderen, die lassen dich arbeiten, damit sie noch zwei Dächer mehr haben und noch fünf Autos dazu.
Und die legen auch die Bedingungen fest, unter denen du arbeitest.
Die bezahlen auch
die Gewerkschaft kann sich bemühen,
deine Bedingungen zu teilen.
Aber solange die Gewerkschaft, und da gebe ich dir auch recht, und das kann, soll man denn vielleicht auch vorwerfen oder anmerken, für mich hatten Gewerkschaften auch immer, das große Problem, dass sie, dass ihr Hauptzweck die Aufrechterhaltung dieses Widerspruchs ist. Dieses Widerspruch. Und vielleicht muss man dann mit Adorno, es gibt nichts Gutes im Schlechten. So. Also wenn ich diesen Widerspruch will, dann werde ich, egal was ich mache, immer eine schlechte Lösung finden, die irgendwie nicht funktioniert. Weil ich in dem Widerspruch lebe. Und wenn ich ein Lohnsystem befürworte, dann wird es wahrscheinlich auch immer dazu führen, dass ich versuche, ein schlechtes oder nicht funktionierendes System von Lohnarbeit gerechter zu machen. Das kann doch eigentlich, also formal logisch gesehen, wenn aus falsch kann ich richtig folgen.
Gerechter machen schon, das ist ja gerade die Krux, weil gerechter heißt ja, die bestehenden Verhältnisse anerkennen und in ihnen gerechter zu sein. Das ist ja gerade der Fehler der Gewerkschaft. Du hast dich schon dauernd gemeldet, ja?
Ja, das ist schon zu spät. Wegen dem Hilfsarbeiter, der anmerkt, dass er auch mehr haben möchte, musst du schon mal den Hilfsarbeiter reinversetzen, weil ja jeder auch einen subjektiven Standpunkt mehr haben möchte. Also, von daher ist ja das Bestreben der Gewerkschaft, wie es es jetzt hat, mit so und so viel Prozent mehr natürlich der Weg, den einzigsten Weg, den sie halt hat, um sich zu vereinen, weil du als Gegenbeispiel genannt hattest, wenn jeder das gleiche verdient, würden die austreten, die nachverdienen. Ja, sind wieder andere Sachen zur Folge, zum Beispiel, dass sie dann noch weniger verdienen, wieder die austreten, die nachverdienen, bis dann keiner mehr kommt jetzt. Aber der Hilfsarbeiter, der sollte freilich mehr bekommen. Wenn du der Hilfsarbeiter bist, würdest du sagen, der Hilfsarbeiter sollte mehr bekommen. Wenn der mit der Arbeit ausfließt.
Aber macht er das eben auf die Art und Weise, dass er sagt, wir können gerade gemeinschaftlich wirtschaften und dann bekommt jeder das Gleiche? Oder sagt er, eben wie es die Gewerkschaft sagt, eben die Gruppe der Hilfsarbeiter muss mehr Lohn bekommen?
Ja, natürlich ist er umgebildet und vielleicht ist die Gewerkschaft der einzige Bildung, die er hat. Naja, das ist ja nicht böse gemeint.
Aber warum sagt er dann eben nicht, ich möchte auch wissen, was für den großen Kuchen, was weiß ich, die mehr verdienen, davon abhaben, die können ein bisschen weniger kriegen, dafür kriege ich ein bisschen mehr. Das ist ja gerecht verurteilt. Warum sagt er das nicht, sondern sagt eben, ich möchte nur, dass unsere Berufsgruppe mehr kriegt?
Manche machen das ja auch. Es gibt doch auch solche Fälle wie die GDL, zum Beispiel die Lokomotivführer damals vor ein paar Jahren im Streik, oder die Cockpit-Leute, also die Piloten. Und vielleicht gibt es demnächst noch weitere solche Berufsgruppen, die versuchen, die besondere Angewiesenheit der Kapitalisten oder die vermeintliche besondere Angewiesenheit der Kapitalisten für ihren bestimmten Job umzumünzen in höhere Löhne.
Das meine ich eben nicht, weil das Gegenteil davon.
Das machen sie ja, das gibt's doch. Aber du hast doch eine andere Frage gehabt, warum macht die Gewerkschaft nicht gleiche Löhne für alle, war dein Ausgangspunkt. Können sie doch auch. Was soll ich dir? Dann müsste sie den Kapitalisten sagen, Schluss damit, dass ihr den Leuten verschieden bezahlt. Also Schluss damit, dass ihr den Leuten bloß so viel bezahlt, wie sie gerade brauchen, damit sie zu euch kommen. Ja, damit müssen wir Schluss machen.
Ja, aber ja, da ist die Gewerkschaft und warum sagt ihr das nicht? Das ist ja die Frage.
Ja. Nee, ich habe nicht deine Frage angesprochen. Ich habe verstanden, warum gibt es jetzt, sozusagen, du hast gerade das Beispiel in den Fall geschrieben, dass so eine bestimmte Gewerkschaft eben dann nur für ihre Gruppe
beziehungsweise, dass eben, also wenn wir jetzt eben feststellen, es gibt eben Arbeitsgruppen, die werden halt unterbezahlt oder die werden halt weniger bezahlt als andere, aber eigentlich dafür, dass sie die gleichen Stunden dastehen. Warum sagen die Arbeitsgruppen dann oftmals eben auch nicht, wir müssen das alles besser gerechter verteilen, sondern eben kämpfen auch dafür, dass eben ihre Arbeitsgruppe in ihrem Bereich, eben was weiß ich, jemand, der ein Maurer ist oder ein Hilfsarbeiter oder irgendwas anderes, dass eben sein Lohn steigt in seinem Arbeitsbereich und nicht eben, dass das insgesamt eben aufgelöst wird, eben dieses Problem, dass es eben verschiedene Lohnformen gibt für verschiedene Arbeiten. Weil zumindest die hätten ja ein Interesse daran, weil sie dann deutlich profitieren würden. Andere dagegen, die natürlich im Überschnitt leben, die würden natürlich sagen, warum soll ich da mitmachen, weil da würde ich am Ende weniger bekommen. Das würde ich ja verstehen. Aber selbst die anderen haben ja vielleicht auch kein Interesse oder haben vielleicht auch nicht die Position, sowas auszuhandeln. Das kann ja auch sein, dass sie sich davon nichts versprechen oder sagen, dann wird ein Land vorgenommen oder was kann ich da ausrichten? Weiß ich nicht.
Weil die Frage die, warum die schlechter bezahlten Arbeiter nicht fordern so viel zu verdienen wie die Ingenieure oder warum die
schlecht ausgeglichen wird. Also warum ja. Sagen, ich finde eigentlich, dass die Ingenieure mehr verdienen als ich, das ist irgendwie unfair.
Das kann man sagen,
ich würde,
ja.
Ich würde gerne haben, dass wir alle gleich verdienen. So. Das würde natürlich bedeuten, dass die Ingenieure wahrscheinlich ein bisschen weniger verdienen, insgesamt ein bisschen mehr. Aber ich natürlich, es ist natürlich für mich klar, dass dann die Ingenieure sagen, warum soll ich da jetzt mitmachen? Aber für den weniger verdient, müsste ich es doch eigentlich trotzdem lohnen. Für den
hätte ich auch Anreiz dazu. Jetzt muss ja andere Frage erst.
Aber bei vielen auch nicht erkennen, sondern die sehen das eben auch ein, aus irgendwelchen Gründen. Sagen sie eben, das ist so, ein Ingenieur verdient eben mehr als ich, aber ich kann ja trotzdem mal in einer Gewerkschaft kämpfen und sagen, meine Arbeitsgruppe wird trotzdem ein bisschen 1% mehr innerhalb meiner Gruppe.
Passiert ja auch manchmal.
Ingenieure machen, interessiert mich gar nicht, das ist Ingenieure, ich bin Arbeiter.
Das passiert ja auch manchmal sowas, dass die Gewerkschaft sogar Forderungen stellt, dass die bei bestimmten Tarifverträgen die schlechtest bezahlten Arbeiter nicht 3% kriegen, sondern 4%. Weil man mittlerweile von diesen schlecht bezahlten schlechten Löhnen so schlecht leben kann, dass die Gewerkschaft sagt, damit die nicht in Hartz IV fallen, muss man denen 1% mehr geben. Das gibt's tatsächlich sowas. Bloß jetzt machen wir die prinzipielle Frage. Warum macht der Hilfsarbeiter oder die Hilfsarbeiterschaft nicht die Forderung, wir möchten zwar nicht so viel verdienen wie die Ingenieure, aber sagen wir mindestens 10% mehr als gegenwärtig?
Ja, im Prinzip bei der Forderung wäre ich wieder genauso viel verdienen.
Nee, ich denke.
Das war doch jetzt gerade ein Beispiel, ist mir scheißegal, was die Ingenieure verdienen, ich will mehr verdienen. War doch gerade das Beispiel, machst du mir ein neues Beispiel. So viel, mir ist es gleichgültig, machen wir das zweite Beispiel. Warum sagen Hilfsarbeiter nicht, ich möchte so viel verdienen wie der Ingenieur? Das sagen die wirklich nicht. Mit gutem Grund. Und wenn es einer sagen sollte, würde ihm spätestens der Betriebsrat sagen, Finger weg davon. Warum?
Ja, weil man dann gegen die Ingenieure konkurriert. Also
nicht unbedingt.
Weil sie Leistungsgedanken auch akzeptiert haben und weil sie auch meinen, dass das schon richtig ist, dass der Ingenieur noch mehr verdient und dass das sein muss.
So, wahrscheinlich ist das die Ideologie dazu, weil es gibt einen ganz knallharten sachlichen Grund dafür, weil der Gewerkschaftssekretär solchen Leuten sagen würde, wenn ihr verlangt, so viel zu verdienen wie Ingenieure, dann wird ihr blitzschnell wegrationalisiert. Eure Tätigkeiten sind nämlich, überhaupt gibt es nämlich bloß immer noch deswegen, weil zurzeit die Maschinen, die euch ersetzen, noch teurer sind als die Arbeit, die zu ersetzen wäre. Also, wäre es Selbstmord zu verlangen, gibt uns so viel wie die Ingenieure. Das ist die eine Seite, die knallharte sachliche Seite. Die ideologische Seite ist aber sehr wohl tief in den Köpfen drin. Warum? Die Leute laufen alle durch das Schul- und Bildungssystem durch, in der der Weg nach oben angeblich durch mehr Leistung als andere erbringen, als durchschritten wird. Sodass zum Schluss, am Abschluss der ganzen Bildungsmühle, diejenigen, die oben angekommen sind, sich drin sonnen, ja, sie haben da, wo es drauf angekommen ist, mehr gelernt als die anderen und die anderen waren faul und haben bloß die Mädchen nachgeguckt und so weiter. Und umgekehrt genauso. Frag mal einen Hilfsarbeiter oder einen einfachen Arbeiter, wenn der mal zum ehrlich ist, was war denn damals? Warum bist du denn kein Ingenieur? Ja, ich habe ungern gelernt. Ich konnte das nicht. Das heißt, der stellt sich ein auf das System, sein Denken. Der übernimmt die Ideologie, die das Denken, das Lernen in Konkurrenz den Leuten nahelegt, als auch für ihn gültig. Jawohl, ich war damals auf Flasche oder ich war damals zu blöd oder ich war damals zu faul oder ich war gerade krank, lauter so, Entschuldigung, kennt man doch. Also es lag an mir, dass ich nicht dazu geworden bin, wie mein Bruder oder mein Vetter, der mittlerweile als Ingenieur das Doppelte verdient von mir. Aber es gehört beides zusammen. Die Ideologie ist die eine Seite, aber es gibt auch tatsächlich einen knallharten Grund, warum die Gewerkschaft aufpasst, dass sie die Lohnhierarchie, die die Kapitalisten vorspuren, nur systematisiert, aber nicht wirklich angreift.
Wahrscheinlich, weil sie es auch so gelernt haben. Wenn Sie gerade sagen, dass alle das so gelernt haben im Laufe ihrer Bildungszeit und die Gewerkschaft nur aus den Leuten besteht, auch aus den Hilfsarbeitern, und dass sie alles gelernt haben, auch als Kind, dann können sie auch gar nicht angreifen, weil es keine Alternative gibt.
Im Prinzip können wir auch sich mal loslösen von der ganzen erzwungenen Lage und sich in aller Freiheit überlegen, warum soll eigentlich ein Hilfsarbeiter weniger beitragen zum Betriebsergebnis als der Ingenieur oder der Vorarbeiter? Läuft der Betrieb ohne die Handlanger noch? Gibt es da noch irgendwas Fertiges? Nix. Ohne Bandarbeiter, da können die besten Ingenieure, die Autos entwickelt haben, wenn das nicht zusammengebastelt wird, gibt die Autos nicht. Also von dem Standpunkt aus können wir eigentlich sagen, mal in aller Freiheit, liebe Leute, liebe Kapitalisten, ihr zahlt uns alle sehr unterschiedlich und ihr behauptet, dem entspricht unser Beitrag. Von wegen. Also merkst du schon, dass die Leute was glauben, was nicht unmittelbar die Wahrheit ist, die Realität ist, sondern was glauben, sie lauschen dem, wie es gemacht wird, sie lauschen dem, wie es gemacht wird, wie es praktiziert wird, einen Sinn ab, einen guten Grund, eine gute Erklärung. Meistens wird sie ihnen vorher sogar geliefert, zum Beispiel in der Schule. Mit mehr Wehrland hat auch mehr Anspruch auf höheren Lohn später. Und dann entspricht die Sache sich wunderbar. Dann lernt man tatsächlich im Großen und Ganzen ist derjenige, der schlechtere Qualifikation hat, der schlechteres Zeugnis hat, hat weniger Erfolg am Arbeitsmarkt als derjenige, der besseres Zeugnis hat oder einen höheren Abschluss. Da entspricht auch noch im Großen und Ganzen die Erfahrung dem, Ausnahmen bestätigen dann die Regel, der Studienerbrecher Gates zum Beispiel hat gut daran getan, nicht fertig zu studieren, sondern rechtzeitig mit Microsoft zu gründen. Wäre nie Milliardär geworden, wo er ist. Das ist aber doch jedem bekannt, das sind einzelne Ausnahmen. Normalerweise wird ein Mensch dadurch etwas besser bezahlt, dass er fertig studiert und nicht abbricht.
Kann man davon ausgehen, dass die Führungsetage der Gewerkschaften das System so versteht und bewusst unterstützt? Also zum ersten so auch versteht und zum zweiten das dann bewusst unterstützt, weil sie aus welchen Gründen auch immer sich scheuen oder nicht wollen, anders zu denken und anders zu handeln.
Jetzt habe ich noch eine andere Frage, ob die scheuen oder nicht wollen.
Ja, im Prinzip.
Wie kommst du auf die Frage, so auf die Frage? Warum meinst du, dass die sich scheuen, anders zu denken? Warum sagen wir denn eigentlich.
Ob sie es begriffen haben oder ob sie genauso wie der Hilfsarbeiter so in dem System drin sind, dass sie diesen Metastandpunkt nicht einnehmen können und gar nicht reflektieren.
Können sie ja, das gibt ja gar nicht. Es gibt auch welche, die es einsehen. Aber du musst dir überlegen, warum soll denn eigentlich ein Mensch sich plötzlich sein Denken umstellen? Das ist die Voraussetzung davon, wenn du sagst, er weigert sich oder scheut sich.
Ja, und das.
Nein. Wenn es ihm einleuchtet, was er gelernt hat, wenn er glaubt, das entspricht auch noch seiner Lebenserfahrung, hat er gar keinen Grund dafür, sein Denken umzustellen. Aber wird doch nicht behaupten, dass die Lebenserfahrung nicht auch Hinweise dafür gibt, für Schlüsse drauf, dass das nicht ganz stehen haut. Zum Beispiel den, dass gerade noch, haben wir vorhin als Beispiel schon gehabt, gerade noch war die Leistung der Computerexperten 10.000 Euro oder 20.000 Euro im Monat wert und 10 Jahre später ist es auch bloß noch 2.500.
Deswegen die Frage, ist ja? Dieser Führung, dieser Entscheidungsgruppe innerhalb der Gewerkschaften, ist denn das klar, dass da ein Widerspruch besteht zwischen innerhalb dieses Systems? Und also die Frage zählt darauf, wenn es denen klar ist und sie eigentlich, warum tun sie dann das, was sie tun?
Ich würde erstmal anders antworten. Nicht voraussetzen, wenn ihnen das klar ist. Die sehen es genauso.
Die sehen das auch
so. Die sehen, dass so Kapitalismus funktioniert. Mit ihrem Zutun, dass der Kapitalismus gerechter funktioniert. Das ist dann ihr Zutat. Also, aber das Prinzip des Kapitalismus haben sie gefressen.
Also glauben die tatsächlich an sowas wie soziale Marktwirtschaft?
Ja, aber ganz sicher, sonst wären sie jetzt Antikommunisten.
Oder ich würde sogar sagen, die soziale Marktwirtschaft ist genau dadurch ausgemacht, dass es Gewerkschaften gibt, dass es irgendeine Instanz gibt, die sich dafür einsetzt, dass das Ganze eben ein bisschen sozialer ist. Also das ist eigentlich jetzt so komisch, glauben die tatsächlich an die soziale Marktwirtschaft?
Ich weiß es nicht, ich kenne diese Leute nicht persönlich, noch nicht mal unpersönlich. Ich weiß gar nicht, wer da alles sitzt und ich kenne auch keine Studie darüber. Ich weiß nicht, wie die ticken. Es könnte auch sein, dass die verstehen, so wie wir hier in diesem Raum irgendwie wissen, dass das System so irgendwie ein bisschen komisch ist. Und trotzdem,
Hinweis, warum ich darf nicht unterbrechen, falls jetzt jemand gehen will, ist ja auch zu spät genug, es gibt, wie gesagt, diese Liste, wo man sich eintragen kann für Einladungen, also falls für künftige Veranstaltungen. Wo ist denn der Klütze?
Ja,
Genau. Also könnt ihr euch eintragen, E-Mail-Adresse oder wenn ihr keine E-Mail-Adresse habt, Telefon, dann wird er informiert, wenn ihr Veranstalter ist. Das ist hier? Genau hier.
Also es ist halt theoretisch
vorstellbar, weißt du kannst dich
dass die wissen, wie es ist und aus irgendwelchen Gründen sich scheuen oder an Kaderforderungen oder eben andersartiges. Wir gehen ja auch einkaufen und bezahlen für unser Geld. Vielleicht nicht alle hier in dem Raum, weiß ich nicht.
Ja, die meisten wahrscheinlich, sonst wenn wir nicht lange da rumlaufen, sonst wird eines Tages erwischt und eingesperrt.
Ich meine, wir sind hier in einer Stadt, wo es doch gar nicht so wenig Menschen gibt, die anders leben. Nochmal ganz anders. Aber darauf will ich nicht hinaus. Also ich meine, wir halten uns ja auch an bestimmte Regeln.
Denk doch mal jetzt, bleib doch mal bei einer Frage, ich bin ein Gewerkschaftsführer und mache neue Themen wieder auf. Wie denken Gewerkschaftsführer? Das ist ziemlich einfach rauszukriegen. Mindestens einmal im Jahr hält der jeweilige Vorsitzende des DGB, am 1. Mai nämlich, eine kurze Rede, 5 Minuten dauert die, da erklärt er, wie er gerade die Lage sieht. Er wird auch immer wieder eingeladen oder Kollegen von ihm zu so Talkshows wie Anne Will, das soll dann künftig jemand anders machen, glaube ich, oder Malbrit Illner. Da sitzen immer wieder solche Leute und wenn man sich dafür interessiert, wie denken die, guck mal zu, dann wirst du mitkriegen, wie die denken. Ungefähr so ähnlich, wie wir es jetzt charakterisiert haben, also ich. Nämlich, die sehen ein, dass Kapitalismus so funktioniert und ihr Tat ist, innerhalb des Systems die Prinzipien, an die sie glauben, die nicht so richtig verwirklicht sind, wie zum Beispiel gerechte Bezahlung, gerechtes Entgelt, an denen immer wieder zu verbessern. Und zugleich haben sie was Zweites entdeckt. Sie haben entdeckt, dass ihre ganzen Gerechtigkeitsprinzipien dauernd widerlegt werden durch die internationale, globalisiert, sagt man heutzutage dazu, durch die internationale Bewegung des Kapitals. Das Kapital wechselt locker von Nation zu Nation und kriegt in der anderen Nation den hochbezahlten Ingenieur zum Hilfsarbeiterlohn. Einige schöne Widerlegung von wegen Leistung bestimmt Lohn. Die Gewerkschaft sagt dann, was dazu? Da müssen wir in Deutschland eben dafür sorgen, dass in Deutschland die Arbeitnehmer so hochqualifiziert sind, und Ingenieure so gut sind, dass sie weiterhin die ganze Welt nach deutschen Waren die Finger leckt, weil die anderen nicht zustande bringen. Das ist zum Beispiel die Standardideologie zur Zeit der Gewerkschaft. So will sie internationale Konkurrenz bestehen und es führt bis dahin, dass es Gewerkschaftsexperten gibt, die sagen, auf Dauer ist der Produktionsstandort Wolfsburg, Massenfabrikation von Autos à la Golf, in Deutschland nicht zu halten. In Deutschland müssen Ingenieursleistungen gemacht werden. Das heißt, die stellen sich voll auf die Konkurrenz des Kapitalismus ein und wollen innerhalb von dem ihr Werk tun, nämlich gerechter Lohn für gerechte Arbeit. Da glauben die dran.
Das liegt aber auch mit daran, dass wir vorhin festgestellt haben, dass die Gewerkschaft der Mitglieder Schritt durch die Gesellschaft sind und die Gesellschaft in dem System lebt und es nicht einfach so ausbrechen will. Also das können Sie ja mal versuchen, ganz gleich die Mauer laufen.
Ja gut, klar, das ist...
Nee, das heißt,
das ist richtig.
Die haben doch die Führung gewählt der Gewerkschaft. Und wenn sich mit diesen Klammer Gewerkschafter und Manuel jemand sind, schon auch, wenn die wirklich mal sagen, wir machen jetzt mal was anderes.
Ich habe das noch nicht gewählt.
Naja, du bist doch nicht der Gewerkschaft, oder? Nicht. Bist du Delegierte gewesen?
Nein. Hast du die ausgestellt? Ich bin im Ortsfall der Kreisverband des Führings. Naja, ich bin aber nicht als
Delegierte gestellt. Hast du gewonnen?
Aber was ist jetzt das Problem? Was diskutiert ihr? Du sagst, in der Gewerkschaft werden die Leute nicht gewählt, sondern bestimmt, oder wie?
Nein, das ist nicht so selber. Das haben Sie vielleicht gehört, sonst habe ich gesagt.
Weil er ist damit anfängt mit der Wahl der Gewerkschaftsführung.
Naja, also dieselben, was man beim Chef genauso unzufrieden sein, wenn es jetzt mal gewechselt ist oder sonst was, trotzdem nicht gleich von so umstehen. Er ist ja nicht dein Chef, es ist ja der Vorsitzende von einem Verein, in dem du freiwillig eingetreten bist.
Ja, aber ich als Vorsitzender überhaupt, weiß ich eigentlich nicht.
Ja, und wenn dir das nicht passt, kannst du entweder rausgehen oder deinen Abschluss befreien. Aber das hat keine Mehrheit in der Gewerkschaft, weil die Gewerkschafter genau das wollen, was der da erzählt.
Ich zum Beispiel aber nicht.
Naja, da musst du dir überlegen, wie du deine Abweichung mit 100 zurechtkommst.
Ja eben, dann weiter so, ja, mach das weiter. Aber du kannst jetzt, dass du unzufrieden bist mit den mit der Mehrheit deiner Kollegen in der Gewerkschaft, ist doch kein Argument dagegen, kein Argument dafür, zu sagen, die machen sowieso, was sie wollen da oben. Nein.
Ich kann jetzt nicht einfach das Fundament wegreißen, dass das funktioniert nicht.
Ach. Reiß, versuch's einfach. Was heißt das?
Ja, das bedingungslose Unterkommen, aber das muss man raus irgendwie durchsetzen können. Und so weit Hunger gibt's.
Da reden wir lieber über das bedingungslose Grundeinkommen als über so etwas allgemeine Sätze wie, ob man in einem System die Grundfesten wegreißen kann. Das ist ein unbrauchbarer, meines Erachtens für Diskussion unbrauchbarer Satz. Wer kann das schon? Andererseits, wer es hinkriegen soll, soll es machen. Wir waren noch bei einem anderen Thema, nämlich warum sind die Gewerkschaftsführer oder wie es vorhin die Rede war, warum denken die so oder wissen sie es besser und machen was anders? Das war seine Frage.
Ich glaube auch, was eine Schwierigkeit ist bei den obersten Gewerkschaften, ist, dass sie alle in der Partei sind.
Aber die Partei denkt doch genauso wie Sie. In welcher Partei sind Sie denn?
In keiner.
Doch, in der SPD meistens.
Also in der SPD oder in der
Partei? Ja, ich bin aber keiner Partei. Also,
du bist
ja, der oberste Gewerkschaft. Da bist du denn der Gewerkschaftsführer von Thüringen? Bist du der Gewerkschaftsführer von Thüringen?
Deswegen muss
ja
in der Partei sein.
Das verstehe ich gerade nicht. Sie war jetzt die Gewerkschaftsführung.
Die gegenwärtige Gewerkschaftsführung ist meines Wissens in fast allen Einzelgewerkschaften überwiegend in der SPD, zu kleineren Teilen in der, bei den Grünen und zu anderen kleineren Teilen bei den Linken. Wofür spricht das? Oder wogegen spricht das? Seine Frage war,
dass die Systemstützen, weil sie in solchen Parteien sind,
was heißt stützen? Die meinen doch, die stützen doch nicht etwas, was ihnen nicht entspricht. Die sind deswegen für die SPD, weil sie die SPD-Politik billigen oder bei der Linken sind, ja, weil sie die billigen.
Ja, das ist das Systemtreue.
Also ich verstehe die Diskussion nicht. Ich verstehe wirklich nicht, was du. Der Ausgangspunkt war doch, warum machen die Gewerkschaftsführer das, was sie tun? Und da war sein Verdacht, die wüssten was Besseres. Und da war mein Hinweis drauf, schau dir den DGB Sommer an, was der am 1. Mai erzählt. Schau dir an, was sie für Verlautbarungen machen, die zum Beispiel, wenn man noch weiterreden wollte, nicht von ungefähr so ähnlich Dingen wie die vom Arbeitnehmerflügel der SPD. Zum Teil sogar so ähnlich wie die von der Führung der SPD. Warum? Ja, weil sie die SPD-Politik auch noch billigen. Und die bei den Grünen sind, der Seske zum Beispiel, die grüne Politik billigt und der bei der Linkspartei ist, der eine oder andere, der Hans zum Beispiel ist ja auch Betriebsrat gewesen, der billigt halt das. Und all die drei Parteien, von den drei Parteien ist die Rede, sind keine Antikapitalisten, sondern Verbesserer des Kapitalismus in dem Sinn, wie wir es heute Abend besprochen haben. Und worüber streiten wir uns dann, oder worüber ist
das? Das
ist die Frage.
Wo ist die Frage? Sie haben ja nicht verstanden.
Da haben wir uns irgendwie gründlich missverstanden.
Die Frage von der Ehe komisch daher. Also ich weiß nicht genau, will ich nichts unterstellen oder so, aber zu fragen, ja, also jetzt zu hören irgendwie, die Frage war aber eher so, stecken die denn sehr komisch, was sie so verlangen, die Gewerkschaftsfunktionäre, stecken die denn mit den Kapitalisten da so unter eine Decke oder so. So kommt die Frage daher.
Wem sei Frage?
Ja, hier mit
dem Ehe. Ich habe mir die Gewerkschaft diskutiert, der nicht mehr da ist.
Also gesagt, genau die Frage.
Gut, also haben wir uns missverstanden. Ja, ansonsten ist doch das klar, dass, was man machen muss, wenn man in der Gewerkschaft ist wie du. Schauen, dass sie diese Fehler sein lassen. Aber dazu muss man halt auch sich klar machen, dass diese Fehler zwar Fehler sind, aber Fehler, die für das Gedeihen des Kapitalismus an einer Gewerkschaft im Kapitalismus nützlich und notwendig sind. tut.
Ich?
Das ist nicht
halt
so. Ja, nee, ich hab das nicht. Das ist Wahnsinn. Überflüssig, nee.
Überflüssig? Genau. Also nochmal Schluss. Mach doch irgendwie den Job, der auszumachen.
Ah ja. Ja, aus und aus.